Hallo und herzlich willkommen zu Die Stimme dahinter.
Die Stimme dahinter.
Der Talk mit den Stimmen aus Film, Serien und Hörbuch.
Herzlich. Ist dir jetzt auch gerade mal aufgefallen, dieses herzlich? Das hat so ein leichtes Timbre drin, das habe ich gar nicht wahrgenommen. Das klingt so ein bisschen wie ein Dialekt. Kennst du das? Herzlich. Der Pütz oder so, der Pütz. Der herzliche Pütz, der ist auch immer so.
Nee, ich find's eigentlich sehr herzlich, wie du das eingesprochen hast.
Das finde ich gut.
Ich werde mal drauf achten.
Okay. Also wir könnten es natürlich ändern, aber wir lassen das jetzt so, weil wir einfach viel zu faul sind und gar keine Zeit dafür haben, oder?
Genau.
Ja.
Eigentlich wollten wir ja zwischen Weihnachten und Neujahr auch unseren Einspieler nochmal ergänzen.
Ja.
Kam nicht dazu.
Nee, leider echt so überhaupt gar keine. Wir wollten ja auch eigentlich die Folge, die ihr jetzt schon gehört habt, die letzte, wo ihr mich so hinters Licht geführt habt, die wollten wir ja eigentlich auch nochmal vielleicht sogar zwischen den Jahren bringen, aber wir haben es nicht geschafft, Leute. Es war einfach, die Zeit war um.
Ja.
Zack, weg war sie. Und jetzt hat Adam sich auch noch den Rücken eingeklemmt.
Ja.
Auch das noch.
Leider.
Dieses Jahr ging los, ich sag's euch, ey, meine Fresse. Zack, Jahr geht los und sofort ist man wieder drin im Strudel. Es war viel zu, man hätte noch so ein, zwei Wochen ranhängen müssen an die Zeit, oder? So Urlaub vom Urlaub und so. Oder?
Ja, jetzt wo du es sagst. Merkst du, ich habe noch meine Maske.
Du hast deine Maske noch so halb, aber nur halb diesmal. Das weiß ich ja nicht. Bei welcher Episode Kapsi. War das?
Bei der ersten,
da hatte Adam ja noch seine Maske auf. Und wir haben angefangen zu moderieren und die Maske war auf und irgendwann, wir waren so aufgeregt, es hat keiner gemerkt. Nicht mal er selbst.
Ja, Lampenfieber. Aber wenn man halt so einen Gast wie Kapsi dann gleich in der ersten Folge hatte, da kann es einem einfach mal so geschehen.
Ja, so ist es. So Leute, wer es noch nicht gelesen hat in der Überschrift, ja, was ich jetzt mal von den meisten erwarten würde, denen würde ich jetzt erzählen, dass wir eigentlich eine Fortsetzung machen von der letzten Folge, aber diese eben heute in der richtigen, ja, was heißt richtigen, ja, in der regulären Rollenverteilung. Ich möchte heute bei uns im Studio ganz, ganz herzlich noch einmal Marieke Oeffinger begrüßen. Marieke, hallo.
Hallo.
Schön, dass du da bist.
Ich freue mich total, nochmal da zu sein.
Bei uns hier.
Ja.
Ich habe dich ja letztes Mal schon angekündigt, aber für alle, die es jetzt nicht mehr sofort rekapitulieren können oder so. Ladies and Gentlemen, ihr kennt Marieke aus unter anderem Mitgesicht aus Marienhof oder auch noch aus Unter uns. Ihr kennt ihre wundervolle Stimme als deutsche Stimme von Vanessa Hutchins, zum Beispiel bei Bad Boys for Life oder bei vielen, vielen anderen tollen Produktionen. Ihr kennt sie aus den Chroniken von Narnia, aus den Tributen von Panem, sogar von den Avengers als Valkyrie. Der Tor lief neulich gerade im Fernsehen und
cool.
da warst du natürlich auch sehr präsent. Das war wirklich eine coole Rolle.
Mega.
Eine ziemlich geile Rolle. Für alle, die gerne Animes gucken, Attack on Titan, Fairy Tail, etc., etc., etc. Ihr kennt Marieke. Und jetzt kommen wir zu den wirklich interessanten Sachen. Sag mal, aber so bevor ich wieder ins Eingemachte gehe, ich habe gelesen, du hast mal einen Werbefilm für Sennheiser gesprochen?
Nicht gesprochen.
Oder gedreht?
Jetzt, das eiskalt.
Eins von beidem.
Eins von beidem und das ist so lange her,
okay,
dass ich das tatsächlich gerade...
Ach schade, siehst du, weil wir hatten nämlich, also ich hatte die Hoffnung, dass du uns eine Brücke schlagen kannst, dass wir Sennheiser vielleicht als Sponsor kriegen,
verstehe,
oder so. Weil wir haben ja hier so viel Krimskrams
von
denen.
Genau. Ich kann ja mal gucken, ob das sich irgendwie reaktivieren lässt, dass ich das recherchiere.
Die
aber
Kontakte.
Ich fürchte echt, das sind 15 Jahre oder so.
Ja, die Hoffnung ist...
eine Wohltat.
Ja, aber die Hoffnung war jetzt auch nicht so wirklich stark.
Ja, wer
aber
weiß.
Man kann es ja probieren. Man kann es ja immer probieren. Wenn man nicht aufs Tor schießt, dann trifft man ja auch nicht. Insofern.
Genau.
So, ne? Du... Wer bist denn du?
Oh, das ist aber
so gemein, oder?
Nein,
pass auf.
Hallo,
pass
ich
auf.
Bin die Marieke.
Wir fangen ganz anders an.
Ja.
Wir kommen ganz anders rein. Du bist in Frankfurt am Main geboren.
Ja, richtig.
Und wie lange bist du dort, hast du dort verweilt als Baby?
Gar nicht mal sogar nur Baby, sondern ich war 10, als meine Eltern umgezogen sind.
Oh, wow.
Und war ein bisschen außerhalb von Frankfurt, also im Taunus in Oberursel, bin ich aufgewachsen. Da ist auch meine Oma noch und mein Papa mittlerweile wieder. Ja. Ich bin aber dann, also dann sind meine Eltern nach Bayern an den Starnberger See gezogen. Und das ist für mich auch Heimat. Also ich habe jetzt mit Hessen mäßig viel Bezug, weil ich auch nach 10 dann im Grunde nur noch an Weihnachten da war zu Besuch dann der Großeltern und sporadisch zwischendurch mal, aber so wirklich Heimatgefühle habe ich sehr starke mit in Verbindung mit Bayern.
Aber du bist ja da, also in Hessen auch eingeschult worden, ne?
Und bis zur dritten Klasse.
Kindergarten. Ja. Einschulung sind ja doch eigentlich sehr prägende Jahre, so wo du halt, also das vergisst man ja eigentlich nicht und wo sich ja schon auch Freundschaften entwickeln können, die teilweise ein Leben lang halten oder so. Hast du sowas noch aus der Zeit?
Also ich habe tatsächlich die, das Lustige ist, das hat sich auch vor so ein paar Jahren wieder nochmal stärker reaktiviert. Meine damals beste Freundin, die auch direkt in der gleichen Straße gegenüber, wir haben immer bei einer von uns beiden auch übernachtet. Inga ist wirklich, war damals meine allerbeste Freundin. Ich hatte noch eine andere, auch Jessica, die tatsächlich sogar auch in Berlin lebt, aber wir haben uns zwar mal getroffen, aber irgendwie hat das nicht, dem nicht standgehalten. Aber Inga und ich haben uns, nachdem wir dann umgezogen sind und ich nicht mehr da war, über, ich weiß gar nicht wie lange, dauernd Briefe geschrieben. Und die wurden lang und ich glaube, das war gefühlt, sobald der Brief da war, hat man die Antwort geschrieben, also irgendwie so alle 3-4 Tage. Die wurden immer länger, immer dicker und ich weiß, dass wir irgendwann mal auf diese Zeichenblöcke, also auf A3 umgestiegen sind und dann nur noch auf A3 irgendwie geschrieben haben. Und es gibt ja von der Lauscher Lounge diese großartige Veranstaltung Texte von gestern. Und ich bin tatsächlich irgendwann dann auch mit diesen Briefen dann mal hingegangen und habe aus diesen Briefen gelesen.
Das ist ja toll.
Großartig und auf einer Seite total peinlich. Weil ich nämlich Inga in ihren Briefen teilweise so deutschmäßig verbessert habe. So, nämlich schreibt man übrigens und keine Ahnung. Und ich dachte so, oh ey, ist das schrecklich. Ich meine, ich habe die Texte rausgesucht.
Aber es war bestimmt gute Lacher, oder?
Ja, total.
Allein die Vorstellung ist ja schon lustig, wenn du sowas vorliest.
Ja, es hat sehr viel Spaß gemacht. Auch die wieder zu lesen. Und das Krasse da ist, ich habe die Briefe nicht gehabt, aber Inga hat all die Briefe aufgehoben. Das heißt, sie konnte mir auch tatsächlich, weil man liest ja nur das, was man selber geschrieben hat. Ja. Ich habe ihre Briefe nicht mehr, aber sie hat all meine Briefe aufgehoben. Und das war total schön, lustig, spannend irgendwie in diesen, auch über welche Belanglosigkeiten man geschrieben hat, um einfach nur diesen Kontakt in der Form zu halten.
Na gut, aber so machst du es ja heutzutage auch eigentlich. Also wenn man sich so seine WhatsApp-Nachrichten anguckt oder mal so einen Verlauf durchgeht. Ich glaube, da sind die bei den meisten dann irgendwann wirklich viele Belanglosigkeiten in Anführungsstrichen bei.
Aber nicht auf A3.
Nein, weiß Gott nicht so. Ja, so war das früher. Da hat man Briefe geschrieben. Wahnsinn, ist das süß, ey. Toll. Grüße gehen raus an Inga, natürlich an der Stelle.
Mit der mache ich gerade die Yoga-Challenge von Midi Marison. Morrison? Scheiße.
Egal wie, Yoga-Challenge.
Die Yoga-Challenge. Respekt. Also cool. Von daher, wir haben mittlerweile auch wieder einen coolen Kontakt.
Cool. Schön. Und deine Kindheit in Hessen, also als Berliner Stadtmensch mit zwischen Beton groß geworden, stellt man sich ja Hessen, Taunus, dachtest du, ne?
Ja.
Hunsrück, Westerwald, Taunus etc. Alles immer so schön grün, Wald und Natur.
Absolut.
Und so idyllisch eigentlich vor.
Ja, wir sind, wenn wir von auch so der Schulweg oder Schulweg war das damals dann, über weite Felder irgendwie mit Bäumen und auch wenn ich zu meinen Großeltern mit dem Fahrrad dann gefahren bin, ja, da ist viel Natur. Wobei auch da schlägt Bayern Hessen natürlich um Längen.
Ja, ist das so?
Am Starnberger See.
Okay.
Das ist schon sehr, sehr paradiesisch gewesen, wie ich aufgewachsen bin.
Dann in Bayern, meinst du?
In Bayern,
okay.
Ja.
Was war das für eine Ecke da? Also der Starnberger See, okay, stellt man sich schön vor. Jeder, der schon mal da war, schwärmt wahrscheinlich jetzt und sagt...
Mega, ja. Also allein der See per se ist toll. Und dann hast du halt einfach auch dieses komplette Alpenpanorama dahinter. Und ich bin ein totales Naturkind. Und ich weiß, früher, wenn ich zur Schule gegangen bin, wir sind dann zwischendurch noch einmal umgezogen und in dem anderen Haus, wo wir gewohnt haben, bin ich so die Straße lang und dann ging der Weg runter zum Bahnhof und unsere Schule war direkt am See. Aber morgens da oben auf diesem Plateau zu stehen, den See vor sich zu haben und die gesamte Alpenkette zu sehen und es sieht jeden Morgen anders aus. Du hast jeden Morgen andere Farben. Ich bin immer 15 Minuten früher losgelaufen, weil ich wusste, ich stehe da vorne erstmal und guck nur.
Oh, ist das schön.
Weil es einfach, ja, das ist, also es ist Traum. Du hast die Nähe zu den Alpen, du hast die Nähe zu Italien, du hast vor allen Dingen, was mir aufgefallen ist, als ich dann hergezogen bin, einfach vier wunderschöne Jahreszeiten, die alle klar sind, die den Winter mit der knackigen Kälte, dem Schnee, meistens oder viel blauer Himmel, ein Frühling, der ein Frühling ist, ein Sommer, der am See natürlich Traum ist und ein Herbst mit schöner Herbstfärbung. Mhm. Ja.
Ja, das ist wirklich toll, finde ich, in unserem Land, dass wir diese, regional natürlich auch unterschiedlich stark ausgeprägt, aber grundsätzlich diese vier Jahreszeiten haben. So sehr man manchmal auch flucht in dieser grauen Jahreszeit, gerade hier auch in Berlin, so schön kann es aber halt auch sein, ne? Mit dieser Abwechslung, die man hat und die Vorfreude auf den Sommer oder auf den Winter, je nachdem, was man halt dann gerne hat oder worauf man sich dann freut. Die Abwechslung, die macht es dann schon wirklich schön, also kann wirklich sehr interessant sein.
Ja.
Und wieder so, ne? Wir gucken heute morgens so auf unser Handy, was für neue Nachrichten drin sind oder so. Und du hast dann natürlich als Schulkind dir morgens immer dieses wundervolle Alpenpanorama angeschaut. Ja. Das hat natürlich was, das kann ich mir vorstellen. Da ist ja ein Wunder, dass es sich dann letztlich über die Irrwege des Lebens, wir kommen nachher bestimmt noch dazu, aber hierher verschlagen hat in diese Stadt, in diese Großstadt.
Ja, also ich habe dann so mit dem Umzug, also es hat viele Gründe, es hatte natürlich auch berufliche Gründe, weil leider, muss ich sagen, auch in München in der Zeit, bevor ich dann umgezogen bin, es für mich jobmäßig rückläufig war einfach auch. Und ich einfach hier, nachdem ich mich entschieden habe, mal hier zu schnuppern, zu gucken, hier projektbezogen gearbeitet habe und das immer mehr wurde und mehr wurde, ich dann irgendwann gesagt habe, wie gesagt, Job, Familie, verkorkste Beziehung. Es waren dann so Sachen, wo ich gedacht habe, ach komm, jetzt Berlin, gib dem eine Chance. Ich wollte nie. Ich habe ihm trotzdem eine Chance gegeben. Und
du bist noch da.
Ich bin noch da. Aber es ist trotz allem, ich muss sagen, also so paradiesisch aufzuwachsen ist ein Traum, aber trotz allem hat mir die Stadt ganz gut getan, weil nur in dieser Bubble zu leben, wie gesagt, ist überhaupt nichts Abwertendes, aber so ein bisschen harte Realität.
Es ist lustig, dass du es sagst, weil ich habe manchmal das Gefühl, so neben dem Stadtleben, unser ganzes Land, vielleicht auch das westliche Europa ist irgendwie eine Bubble. So in Sachen Wohlstand und so.
Oh Gott, auf jeden
und
Fall.
Dann haben wir natürlich auch inländisch nochmal so große Unterschiede, wie man halt groß wird. Da ist Berlin vielleicht so ein ganz guter Querschnitt so zwischen allen oder durch alle Bevölkerungsschichten, so von ganz unten bis ganz oben hast du halt hier alles dabei, so wie du halt hier Bezirke hast, die wirklich runtergekommen sind oder halt auch total gepusht und total teuer und total nobel sind, bietet die Stadt ja doch eine ganze Menge. Aber wenn du mich fragst, so jetzt momentan in diesem grauen Monat und in so einem arbeitsreichen Jahr, du sagst, oh, du würdest doch gerne jetzt mal ein bisschen ruhig machen, so, oder könnte ich mir einen Starnberger See wirklich gut vorstellen. Also das ist dann, hatten wir nicht einen Kollegen hier, der ein Haus am Starnberger See hatte und verkauft hat?
Nee, war das, der Bernhard
das war Völker, Bernhard, ne? Genau.
Die waren,
aber Tegernsee war das, glaube ich.
Tegernsee, das habe ich verwechselt. Ja. Ich dachte gerade, okay.
Auch nicht. Das Lustige ist ja da unten, wenn du so deinen See hast, also klar kenne ich die, aber jetzt nicht so gut, weil wie gesagt, der Starnberger See auch im Fünfseenland, zumindest südlich von München, ja auch einer der größten ist. Mhm. Ich habe auch mal gesagt, das ist mein Herzenssee. Also ich habe da tatsächlich eine echt starke Verbindung. Gerade auch so am Anfang, als ich hergezogen bin und ja auch noch ein Jahr lang echt böses Heimweh hatte.
Glaube ich.
Weil ich einfach auch überfordert war von der Stadt. Also vom rauen Ton dieser Stadt, von der Hektik, von diesem, wie gesagt, wenn du im bayerischen Voralpenland aufwächst, ist einfach eine andere Gangart, ist eine andere Kommunikation, ein anderer Umgang mit Menschen. Das war schon, und dann war es immer gut hinzukommen. Und mir reicht es auch manchmal dann nur mit den Füßen im See zu stehen, um zu sagen, okay, alles ist wieder gut, alles gut.
5 Minuten für mich einmal kurz entspannen. Ja. Aber das ist so toll bei dir. Du bist halt auch so ein Mensch, ich glaube, Marieke kann man in fast jeder, wie soll ich sagen, Stimmung antreffen. Und ich glaube, oder hast du das Gefühl, du nimmst dir immer den Raum und die Zeit, um jemanden in die Augen zu gucken und dementsprechend Hallo zu sagen, wenn er dich anspricht. Und du schenkst ihm eigentlich auch immer ein Lächeln.
Unbedingt,
so. Also das macht dich auf jeden Fall auch aus. So, dass wenn ich Marieke höre, den Namen, wenn ich an dich denke, dann sehe ich dich eigentlich immer mit einem Lächeln im Gesicht Hallo sagen. So.
Ja, das ist, habe ich tatsächlich hier auch häufig als Feedback bekommen, auch sozusagen, dass ich immer so gut drauf bin. Und also dieses mit dem in die Augen gucken und Hallo sagen ist zum Beispiel was mir so in Fleisch und Blut ist, weil man das auf dem Land zum Beispiel macht. Mhm. Also da, wenn du spazieren gehst und wir hatten immer Hunde, also ich war auch immer viel draußen, viel unterwegs, ob du die Leute kennst oder nicht, du grüßt dich. Man nimmt sich wahr und man grüßt sich. Mhm. Das hat mich am Anfang hier tatsächlich gestresst, weil ich gesagt habe, es sind so viele Leute, also so dieses jeden wahrnehmen, du musst irgendwann anfangen auszublenden, weil ansonsten drehst du hier durch. Trotz allem, gerade die Menschen, mit denen ich ja arbeite, für mich ist es tatsächlich auch essentiell, diese Verbindung herzustellen, weil im Arbeitsumfeld vor Mikro als Schauspielerin muss ich mich eröffnen. Ich habe mit einem Regisseur neulich mal drüber gesprochen, gerade jetzt so in der Covid-Zeit, wo diese Umarmung wegfällt, wo ich gesagt habe, ja, es sortiert sich so ein bisschen, wen umarmt man lieber, bei wem vermisst man es, bei wem vermisst man es jetzt nicht so unbedingt. Aber ich habe gesagt, und selbst wenn ich es nur vorgebe, und das tue ich gar nicht mal, ich muss mich ja öffnen. Ich stehe ja hier und muss komplett offen sein, um zu gucken, was begegnet mir an Emotionen, an Situationen, um mich darauf einzustellen. Aber trotz allem freue ich mich immer, Menschen zu sehen und sie, wie gesagt, wahrzunehmen. Und das ist, ich habe damals auch mal gesagt, erstens mal ist einer meiner, weiß ich nicht, Lebensmottos, ein Wunsch von mir zu sagen, ich möchte in dem großen Mosaik des Lebens ein besonders bunter Stein sein. Und ich habe jeden Morgen ja die Entscheidung zu sagen, wie starte ich in den Tag. Ich kann sagen, ich starte grummelig und lasse das irgendwie auch an allen aus. Oder ich sage, egal was ist, ohne es zu verdrängen. Darum geht es überhaupt gar nicht. Aber ich entscheide mich, jede Begegnung bewusst und neu wahrzunehmen und erstmal die Basis mit einem Lächeln anzufangen oder eine Verbindung mit einem Lächeln zu beginnen, hast du viel ganz andere Möglichkeiten. Mhm. Als zu sagen, ja, ich hatte vielleicht gerade einen scheiß Termin, ich bin und trage das in den nächsten Termin. Habe ich nichts von und haben die anderen nichts von und die Arbeit leidet am Ende des Tages drunter.
Also Respekt, wenn du das kannst. Das ist nicht jedem immer vergönnt, glaube ich, das so damit so umzugehen. Ich meine, ja, bewusst damit umzugehen ist auch nochmal eine andere Sache, als darüber nicht nachzudenken und einfach nur dem Gefühl zu folgen. Klar, ja. Sicherlich. Aber auch manchmal ist das Gefühl, kann das Gefühl ja sehr sehr stark sein, so dass es halt nicht immer machbar ist, so gut wie du es kannst, dagegen zu steuern bei jedem.
Also wie gesagt, ich glaube, da ist auch so dieses in diesem behüteten Raum aufwachsen sicherlich eine gute Basis gewesen dafür. Mhm. Weil im Endeffekt, sagen wir mal, wenn ich mich jetzt ärgere über, weiß ich nicht, ich hatte eine blöde Begegnung oder irgendjemand hat sich doof verhalten mir gegenüber. Wenn ich dich dann treffe, du hast damit ja nichts zu tun. Mhm. Und zu sagen, okay, da kümmere ich mich wieder drum, wenn es sein muss. Aber wenn ich dich treffe, möchte ich die Verbindung oder die Begegnung mit dir gerne genießen. Und da hat das nichts zu suchen im Endeffekt.
Obwohl es dich gerade vielleicht noch belastet so? Weil ich meine, also Freunde sagen ja dann oftmals, auch wenn man sich wirklich gut kennt und wenn man da halt auch jetzt mal abgesehen vom professionellen Arbeitsumfeld, wo man natürlich, wie du sagst, auch funktionieren möchte und gute Arbeit leisten möchte etc. Wenn man Freunden begegnet, die ja, wenn sie sehr sensibel sind, auch sofort merken, dass es dir nicht gut geht oder so und dann halt auch reinpieken und sagen, was ist denn los?
Das ist was anderes. Das ist total was anderes. Also die guten Freunde, sehen die das sowieso wahrscheinlich sofort. Und das sind aber auch die Menschen, wo ich sage, mit denen kann man das auch verarbeiten. Ohne es auch an denen auszulassen, sondern einfach nur zu sagen, das ist mir gerade begegnet und das hat mich gerade geärgert. Mhm. Ohne es weiter zu dramatisieren, sondern dann halt zu sagen, ruhig sich auch mal auszukotzen,
genau,
aber dann auch zu sagen, und jetzt ist aber auch gut.
Genau, na klar, aber manche Sachen müssen ja dann manchmal auch
manche
raus.
Manche müssen unbedingt, um Gottes Willen, unbedingt, ja, finde ich ganz wichtig.
Wenn ein Freund dann sagt, boah, ehrlich, das ist dir passiert, so eine Scheiße irgendwie, das ist ja ärgerlich und
ja,
so ein Kack. Oder halt eben auch sagt, na, dir mal an Kahn shift und sagt, ja, ey, vielleicht hättest du dich da auch anders, genau, verhalten können oder so. Aber ja, vielleicht hätte er auch erst später. Erstmal Verständnis und dann später nochmal sagen, naja, überleg mal.
Nein, das ist ja total wichtig. Ja. Also da auch nicht Dinge zu verdrängen. Aber dafür sind ja die Freunde auch da.
Das stimmt, ja. Und sag mal, die Zeit am Starnberger See, das, ja, war denn so Gymnasialzeit, so noch Grundschule dann erstmal und dann Gymnasium und,
genau.
Nochmal zurück, wie kam das zu dem Umzug? Dass deine Eltern haben beruflich sind die umgezogen oder?
Das war mein Vater und sein bester Freund und Geschäftspartner, die, ja, haben, ich weiß gar nicht mehr, was so wirklich der Auslöser war. Aus einer Vision, aus einer Freude, aus einer, wir machen das jetzt, wir ziehen an den Starnberger See raus, haben die da irgendwie in Hessen alle Brücken abgebrochen und sind dann nach Bayern gezogen. Und tatsächlich, ich weiß, so die ersten Jahre war immer noch so, ja, dann machen wir das halt ein Jahr und wenn irgendwie alles nicht funktioniert, dann gucken wir halt, aber wir sind jetzt halt erstmal da.
Was haben die beruflich gemacht oder machen?
Also mein Papa ist eigentlich Diplomchemiker, mhm, und hat bei Braun gearbeitet. Der hat so ich hoffe, ich sag's richtig, so die Scherblätter für den Rasierer und den gasbetriebenen Lockenstab und sowas mitentwickelt. Und hat aber dann parallel, als er Dietmar kennengelernt hat, haben die Musikproduktion gemacht und
cool,
da kommt jemand rein.
Oh, bei dir geht die Tür auf.
Hat genau Musikproduktion hauptsächlich gemacht und die haben dann mega viel gemacht, also von Entspannungsmusiken über Verfilmung der Opernfestspiele in Verona.
Es klingt total verrückt, dass du gerade sagst Chemiker, Diplomchemiker,
ja,
und dann schwenkt er das Ganze um in Richtung Musik, also, ja, musikalische, ja, Produktion. Wahnsinn, wie schafft man das denn? Dass man Handwerk oder von.
Also mein Papa ist schon auch sehr kreativ.
Ja.
Er kann tatsächlich gar keine Noten lesen, war aber irgendwie, also Musik ist für ihn immer schon was gewesen, was sein Leben begleitet hat. Mhm. Und Dietmar, der als Schauspieler und Sänger das halt alles mitgebracht hat und als sie sich kennenlernten, er gerade seine erste Platte produziert hat und mein Papa halt einfach begeistert war von dem, von dieser Welt, die sich ihm aufgetan hat,
ja,
er hat dann halt einfach diesen Sprung mitgemacht und hat
Wahnsinn
gesagt, ich gebe meinen Job bei Braun auf und springe in ein ungewisses.
Ich ziehe den Feld. Hut von deinem Vater, was ja, das angeht, auf jeden Fall, weil diese Sicherheit sozusagen aufzugeben,
ja,
bei so einer Firma,
ja,
und dann dafür, für sowas Unsicheres, aber wo das Herz und die Leidenschaft dran hängt, Chapeau.
Ja.
Und deine Mama?
Meine Mama hat als Arzthelferin viel gearbeitet, hat dann auch als Heilpraktikerin sich immer weitergebildet.
Cool.
Die ist, als wir umgezogen sind, mit der Lebenspartnerin von Dietmar, dem Freund von meinem Vater, hat dann bei ihr in der Praxis gearbeitet, die damals bei dem ersten, im ersten Haus direkt bei uns im Haus war. Das heißt, sie war in der Zeit, wo wir bis ich 12 war, war sie im Endeffekt zu Hause und war halt in der Einliegerwohnung, war die Praxis und konnte dann zwischendurch, wenn irgendwas war, war sie halt da.
Toll.
Ansprechpartner oder einfach ansprechbar. Ja.
Cool.
Meine Eltern haben sich dann 1,5 Jahre, nachdem wir umgezogen sind, getrennt.
Mhm.
Und dann war das damals so die Frage, also meine Eltern sind auf eine Art sehr, sehr, sehr fair mit uns umgegangen, weil sie diese ganze Trennungsgeschichte nicht auf unserem Rücken ausgetragen haben, weil sie uns auch tatsächlich mit einbezogen haben in die Geschichte, wo geht ihr hin nach der Trennung.
Mhm.
Und mit meiner Mama war das damals nicht einfach für mich, die so feurig Kopf durch die Wand fordernder eher war. Und wir haben das Jahr davor es echt schwer gehabt, weil ich als Krebsmädchen eher mich zurückgezogen habe, Tür zugeschlagen habe und mich eher eingeigelt habe. Und von daher war für mich klar, mein Papa war mein Fels in der Brandung, ich will zu meinem Papa danach. Meine Schwester ist 4 Jahre jünger, die hat damals halt gesagt, sie will nicht von mir getrennt sein. Hätte sie allein die Entscheidung treffen müssen, wäre sie sehr wahrscheinlich, glaube ich, zu meiner Mutter gegangen. Und dann stand mein Papa halt plötzlich auch noch mit 2 Mädels da. Und dann sind wir vorläufig erstmal, in Anführungsstrichen, damals dann in das Haus von Dietmar und seiner Lebenspartnerin gezogen. Das Haus war jetzt nicht unbedingt dafür ausgelegt, aber ja, wir sind dann da gestrandet und da geblieben dann auch. Also das war über, ich habe sehr, sehr lange in diesem, im Endeffekt mehr oder weniger, bis ich nach Berlin gezogen bin, in dieser Patchwork-Family, die sehr dynamisch war, also da gab es auch immer wieder Änderungen, gelebt und das war spannend.
War die Trennung für dich nachhaltig betrachtet, war das richtig, dass sich deine Eltern getrennt haben?
Ja. Also das, ich weiß, dass das damals so war. Ich hab das mitbekommen. Ich habe die Streitereien meiner Eltern schon häufig gehört. Mhm. Und die waren hitzig, weil meine Mutter da dann doch immer eher... also es wurde manchmal lauter. Und das ist zum Beispiel auch so spannend, dass ich einen kleinen kurzen Schritt nochmal zurück... als ich geboren wurde, waren meine Eltern zwar zusammen, haben sich dann aber wieder getrennt. Dann habe ich eine Zeit lang mit meiner Mutter allein gelebt. Dann haben die sich irgendwie wieder arrangiert, weil mein Vater auch tatsächlich sehr darum gekämpft hat, um mich. Mhm. Und dann kam meine Schwester und dann sind sie auch zusammengezogen. Dann haben sie geheiratet und dann ab da lief es dann in normalen familiären Verhältnissen. Ich habe das aber immer gehabt, dass ich, wenn wir schlafen gegangen sind, ich brauchte... Türenspalt auf, Licht und ich musste hören, dass meine Eltern da sind. Meine Schwester wäre am liebsten Tür zu, dunkel, ruhig.
So seid ihr in vielen Punkten so unterschiedlich?
Ja, doch. Okay. Wir haben viel, viel gemeinsam, aber auch vieles, das sehr unterschiedlich ist. Und von daher habe ich halt viel mitbekommen von den Streitereien. Also sagen wir so in diesem letzten Jahr davor. Und für mich war dadurch, dass ich auch aufgefangen wurde danach in einer Patchwork-Familie, wusste ich einfach nur, da ist ganz viel Stress für mich plötzlich, hat sich gelöst. Weil ich habe gemerkt, die beiden kommen nicht miteinander klar. Da ist einfach, ja, das ist nicht richtig. Und von daher war so dieser Punkt zu sagen, jetzt löst sich das. Und auch im Nachhinein gab es keine strengen Regeln, jedes zweite Wochenende da oder klare Besuchszeiten, sondern wenn wir unsere Mutter sehen wollten, konnten wir sie sehen. Und das lief sehr natürlich.
Okay, cool. Das heißt, du warst nicht so ein rebellischer Teenager mit grünen Haaren und rauchend, mm-mm, den Eltern den Stinkefinger zeigend.
Überhaupt nicht. Also es ist tatsächlich eher so, dadurch, dass es so mit Beginn meiner Pubertät diese Trennung da war, ich eigentlich keine wirkliche, habe ich neulich mal festgestellt, so vor einem Jahr, dass ich eigentlich nicht wirklich eine Pubertät durchgemacht habe. Mhm. Ich war da... Sicherlich liegt es jetzt auch gar nicht so in meinem Wesen, als sehr harmoniebedürftiges, ausgleichendes, friedliches Wesen. Aber nee, das hat irgendwie nicht stattgefunden. Das habe ich irgendwie übersprungen.
Ja, oder es kommt noch. Also wer weiß.
Ja, ich habe kurzen Sprung in die Gegenwart vor einem Jahr angefangen, noch mal eine Coaching-Ausbildung zu machen. Und da war tatsächlich auch so dieses Thema mit, auch was jetzt Pubertät betrifft, da. Und ich habe gemerkt, dass ich, dadurch, dass ich es übersprungen habe, das so mit 42 dann nochmal nachgeholt habe und habe letztes Jahr irgendwann gesagt, man kann die Pubertät auch mit 42 machen, ich mache sie halt jetzt.
Super.
Und hatte so ein bisschen so eine Phase, die schon so ein bisschen rebellisch und nee, und jetzt halt mal nicht immer Ja und Amen, ja, die mir total gut getan hat.
Ja, glaube ja. Ich.
Vielleicht gefällt dir deshalb Berlin.
Das absolut. Das habe ich auch, wir haben so ein Dreierteam, mit dem ich durch die Ausbildung gegangen bin, gesagt, das ist definitiv ein Vorteil von Berlin gewesen für mich. So das Positionieren, das auch Anecken, das sich behaupten, eben nicht im weichen Bett, im Prinzessinnen-Schloss aufzuwachsen, sondern irgendwie halt auch mal, ja, anzuecken, sich weiterzuentwickeln, auch mal auf die Straße zu knallen mit den Knien im übertragenen Sinn. Mhm. Und immer wieder aufzustehen und trotzdem nicht aufzugeben und halt zu sehen, gut, was hat es mir gebracht, was kann ich entwickeln, was zeigt es mir, wo sind Schwächen, wo kann ich meine Stärken mehr rausarbeiten. Also das war so mein Prozess im Grunde so der letzten 2 Jahre. Wobei, wie gesagt, mit Berlin fing das schon an, vor mittlerweile 7,5 Jahren, als ich hergezogen bin.
Von der kleinen Sissi.
Ja, richtig.
Zu der genau. Rebellen.
Ja.
So stellt man sich's vor, ja, die Ecke, traumhaft.
Ja, da ist Sissi ist bei uns im Nachbar, also die hat ja in Possenhofen, ist ja Nachbarort von Tutzing, ja. Da ist sie aufgewachsen. Also okay. Ich bin
bevor
im Sissi, genau, ich bin im Sissi Umfeld auch groß geworden.
Es gibt ein Foto von mir, glaube ich, das hat ein Freund und Kollege gemacht am Starnberger See. Da hatte ich gedreht, da waren wir in München auf dem Filmfest.
Ja.
Und das war dann halt so die Zeit. Und da saßen wir dort in einem Biergarten am Starnberger See im wunderschönen Sonnenschein. Und ich hatte noch einen Iro zu der Zeit.
Du hast einen Iro gehabt?
Ja, klar, ich habe lange Iro getragen. Okay. Erst Glatze und dann Iro. Nee, da habe ich einen Punk gespielt. Das war nach Rote Rosen. Und dann meinten sie, wie machen wir das mit der Perücke? So wie Perücke irgendwie? Rasier ab. Das muss ja authentisch sein. Also da kenne ich nichts. Das muss. Da kann
sehr
man.
Gut.
Stellt sich ja sonst nicht her. Oder nicht so gut, finde ich. Egal wie, auf jeden Fall, das ist so meine Verbindung mit dem Starnberger See. Eine gute Erinnerung, eine schöne Erinnerung.
Ja.
Und du hast dann da dein Abi gemacht auch, in der Ecke.
Mhm.
Und kam dann schon der Wunsch oder die Idee mit der Schauspielerei währenddessen? Oder wann hat sich das bei dir manifestiert?
Weiß ich gar nicht so genau wirklich, weil ich habe mit 5 angefangen zu tanzen. Damals, weil ich ein Hohlkreuz hatte und meine Eltern mich dann ins Ballett geschickt haben.
Ja.
Und das entwickelte sich zu einer totalen Leidenschaft. Also ich habe...
Du wolltest das dann auch?
Ich wollte unbedingt tanzen. Also tanzen war für mich... ich habe mich tatsächlich auch irgendwann mal dazu entschieden zu sagen, ich will das gar nicht auf der Bühne machen, weil das dann einen Druck bekommt, den ich nicht haben möchte. Ich möchte es aus dieser puren Leidenschaft machen. Ich war zwischendurch auch so tatsächlich so die Teenie-Zeit durch eigentlich manchmal 3-4 Mal die Woche für 2 Stunden im Tanzstudio und Wochenende auch. Also ich mache es tatsächlich seit einigen Jahren nicht mehr. Aber das war immer für mich eine riesen Leidenschaft. Dadurch, dass meine Schwester mit 12 angefangen hat, auf der Bühne zu singen. Die hat mit 12 einen Plattenvertrag von Ariola bekommen.
Wow.
Kam dann der Gesang dazu. Kam dann dazu, dass wir in Fernsehshows waren, auf Veranstaltungen, Konzerten und sowas. Und da war ich, genau, da war ich 16. Und zur gleichen Zeit, dadurch, dass Dietmar so präsent war und wir zusammen gewohnt haben, der Schauspieler und Sänger ist, habe ich mit 16 schon angefangen, auch Rollenstudium zu machen, Sprecherziehung zu bekommen, alles neben der Schule. Und ich habe gemerkt, dass das total meins ist, dass mir das total Spaß macht. Und dadurch, dass ich das so einen soften Einstieg dadurch hatte, weil ich war sehr introvertiert. Ich weiß nicht, ob ich den Weg so konsequent, also aus mir heraus so stark gegangen wäre. Gar nicht mal gesucht. Okay. Gesucht glaube ich schon, aber vielleicht nicht gegangen wäre. Habe ich, bis ich Abi gemacht habe, schon einfach sehr, sehr viel auf dem Gebiet, oder sehr, sehr viel, aber sehr viel auf dem Gebiet an Ausbildung gehabt. Ich war auch auf Musical-Workshops und Freizeit und sowas in Österreich, auch bei den Performing Arts und sowas und habe das gemacht. Und dann stellte sich mit Abitur dann die Frage, was mache ich? Ich habe parallel zum Abitur übrigens auch schon Musical gespielt. Also ich stand, während ich fürs Abitur gelernt habe, schon auf der Bühne.
Wow.
Und
in Tutzing?
Nee, in München.
Okay.
Wir haben, also tatsächlich mein Papa und Dietmar haben Groß Annie, also Little Orphan Annie, das Musical in München produziert.
Ja.
Und das fiel halt genau in diese für mich Vor-Abi-Zeit rein.
Wo habt ihr gespielt?
Das war damals ein mobiles Theater, was aufgestellt wurde am Ratzinger Platz.
Okay, cool.
Und mega schön. Also ursprünglich war dieses Theater konzipiert, wenn Theater umgebaut werden, dass man eine Ausweichstation hat. Es war so ein bisschen wie Zirkuszelt. Und wir hatten das halt fest installiert. Also mein Papa hat das quasi fest nach München geholt für damals dann leider nur ein Jahr, um dieses Stück dann dort zu spielen.
Wie toll.
Ja.
Ist ja eine wahnsinnige Möglichkeit auch, also zum einen das auszuprobieren, dann aber
total.
Auch was mitzunehmen für später, sich da schon zu orientieren, wo man merkt, ah, das macht mir Spaß und vielleicht mache ich da weiter.
Absolut. Und dann nach dem Abi war halt die Frage so, was machst du denn jetzt?
Ja.
gehe ich nochmal auf eine, also fange ich quasi nochmal an und gehe nochmal auf eine Schauspielschule. Und ich habe damals dann gesagt, ich würde gerne lieber das privat weitermachen, also mir einfach Lehrer suchen und mich, auch weil ich halt Musical gemacht habe und alles, da mir die Lehrer zusammenzusuchen. Und dummerweise kam ich dann auf die Idee, noch was Vernünftiges machen zu wollen. Und zu studieren.
Was Anständiges.
Was Anständiges. Damit man, wenn das nicht klappt, ja noch was hat. Ich habe dann geguckt an der Uni München und habe dann so gesehen, dass so bei Amerikanistik auch immer viel Filmseminare und sowas waren. Also ich wollte dann schon auch in der Richtung bleiben, also was Vernünftiges zu haben, was aber so in der Richtung bleibt. Und habe mich dann für amerikanische Kulturgeschichte und amerikanische Literaturgeschichte und Theaterwissenschaften eingetragen.
Ich habe es mir hier auch rausgesucht und das wäre auch mal eine Frage gewesen, wie kommst du denn dazu?
Also wie gesagt, amerikanische Kulturgeschichte, weil es damals halt Filmseminare gab. Als ich dann angefangen habe, gab es die nicht mehr.
Super.
Und dann saß ich da, also meine schwächsten Fächer in der Schule waren Erdkunde und Geschichte. Mhm.
Gut.
Was macht man in amerikanischer Kulturgeschichte? Im Endeffekt Erdkunde und Geschichte. Und ich dachte so, ey, du bist so doof. Und ich habe echt gebüffelt. Das erste Semester habe ich mich echt reingehängt. Aber du musst dann alles ankriegen, an Verträgen und keine Ahnung was lernen. Und gehst so komplett die amerikanische Geschichte einmal durch. Und ich habe mich so angestrengt. Das Gute war, man musste auch einen Sprachtest machen. Das heißt, ich hatte auch immer englische Unterrichtsstunden, was super war. Und bin dann irgendwie ganz knapp durch die erste Prüfung gefallen und das war das aus. Weil das war, das nächste Semester war aufbauend und das war irgendwie so, wo ich dachte so, oh.
Ich sehe Parallelen. Weißt du noch, letzte Mal, als ich erzählt hatte von dem wo ich das einzige Mal, also in meiner Schullaufbahn beim Spicken erwischt wurde, das war halt auch das aus mit der Fliegerei, aber mit Mathe, Physik, da war Ende. Es gibt so eine Punkte.
Es gibt Punkte, wo du einfach weißt,
Prüfung fällt oder Sachen nicht klappen.
Und du weißt, es ist auch einfach nicht deins. Ja. Du kannst dich jetzt noch ein Jahr irgendwie hinsetzen mit deinen Stapeln an Büchern und dich durchbeißen und wissen, es ist einfach nicht meins. Mhm. Das Gute war damals, ich habe dann auch noch in der Zeit an der Stage ein Seminar gemacht und war in Hamburg bei einer Freundin.
Ich wollte gerade sagen, gibt es die auch in München? Weil die Stage ist ja eigentlich...
Nee, die ist in Hamburg, genau. Da war ich in Hamburg dann für 2 Wochen und habe da den Workshop gemacht und war bei einer Freundin. Und die kam irgendwann eines Abends, weil die war fest, also die hatte die Ausbildung an der Stage gemacht. Und die kam irgendwann abends und sagte so, ach guck mal, ich habe hier einen Flyer gesehen. In München gibt es eine Schule, die quasi Medienschauspiel machen. Damals stand irgendwie drin, du brauchtest abgeschlossene, staatlich anerkannte Schauspielschule oder so und so viele Jahre Berufserfahrung, was ich beides nicht hatte. Aber auf der anderen Seite dachte ich, gut, ich habe ja nichts zu verlieren, ich kann mich ja mal bewerben. Und habe mich dann beworben für die Schule. Und da lustigerweise hatten wir auch schon Synchron für die Aufnahmeprüfung. Wobei ich mit Synchron schon mit 16 so den ersten Kontakt hatte, der nicht funktioniert hat, weil wir mein Vater Donald Arthur kennengelernt hatte. Und der meinte, du hast eine coole Stimme, versuch doch mal synchron. Und ich dann schön in München mich vorgestellt hatte, das aber damals gar nicht geklappt hat. Also ich bin damals tatsächlich nicht reingekommen und war dann, es half mir aber in der Aufnahmeprüfung für die Schule.
Verzeih, Donald Arthur, wer ist Donald Arthur?
Chefkoch aus South Park. Also wenn du die Stimme hörst,
die Stimme kennt man.
Auch hier ist Sir Peter Ustinov. Die Stimme von Sir Peter Ustinov. Also Donald lebt nicht mehr, aber ja.
Okay. Das hat man sofort wieder. Ja.
Und dann war ich auf dieser Schule und damit war auch klar, die Uni sieht mich nicht wieder. Und habe dann dieses Jahr diese Ausbildung gemacht, die toll war. Also ich habe da ganz viel draus gezogen. Das Niveau, was sie angesetzt haben, haben sie selber nicht eingehalten. Da waren dann auch tatsächlich Leute, die auch mit dieser Voraussetzung nicht kamen. Aber wir hatten tolle Dozenten. Und im Synchron zum Beispiel, das merke ich auch, wie viel mir das tatsächlich genutzt hat, um in dieser Branche auch Fuß zu fassen, um mich zu bilden. Wir mussten erstens mal alle Stationen durchlaufen, also sowohl Sprechen als auch Cut, als auch Regie. Ton haben wir nicht gemacht, weil das wäre dann doch ein bisschen zu viel gewesen. Aber auch Texten und selber drehen und dann Deutsch auf Deutsch synchronisieren. Also wir haben da tatsächlich ganz viel gespielt mit dem Medium, aber eben auch Hörspiel und Radio und gut, was Schauspiel betrifft, jetzt zum Beispiel auch noch dann Produktion und Moderation. Also das war so ein ganz buntes Programm in dem Jahr. Und im Grunde genau das, was ich gebraucht habe, von dem, was ich vorher in Privatunterricht gemacht habe, um nochmal mir so die ganze Bandbreite an dem, was möglich ist, zu zeigen. Und das Lustige war, ich war in dieser Aufnahmeprüfung für die Schule, lernte Peter Woratz, der später mein Dozent war, dann dort auch kennen. Und bevor ich die Zusage für die Schule hatte, hatte ich meinen ersten Job im Synchron über ihn. Also ich bekam plötzlich einen Anruf von, ja, ich habe deine Nummer von Peter Woratz. Und ich muss gestehen, damals, ich hatte das nicht mehr auf dem Plan, wer das war. Ich dachte so, Peter Woratz, es gibt eigentlich nur einen, der irgendwie mich jetzt synchronmäßig buchen kann. Und hatte dann bei der Scala Media, nee, Käse, Scala Media kam ein Jahr später, bei einer Münchner Firma dann den ersten Termin im Synchron und habe dann bei ihm nochmal gelernt. Und er war auch tatsächlich derjenige, der mich wirklich sehr, sehr gefördert hat und sehr, dadurch, dass er mich von Anfang an auf kleine Rollen besetzt hat und er als sehr strenger Regisseur in der Branche bekannt ist, hat mir irgendwann meine Aufnahmeleiterin gesagt, dass er dich auf die kleinen Rollen wollte, war für mich ganz klar ein Zeichen, dass du irgendwas können musst, weil ich darf dem sonst noch nicht mal neue Leute ins Ensemble schicken. Und das war quasi so ein Ritterschlag und ich habe von ihm auch total viel gelernt. Also das war toll. Ich bin da total dankbar auch für diese Zeit und für diese Chance auch, die er mir gegeben hat, weil er hat mir sehr den Weg geebnet. Später auch noch andere Kollegen, aber er war derjenige im Endeffekt, der mir den Weg in die Branche sehr leicht gemacht hat.
Mhm. Na gut, aber wenn du so ein Protégé hast, der wird ja wissen, was er tut, beziehungsweise wusste er, was er tat.
Ja.
Und macht das ja dann bestimmt auch nicht für jeden. Und wenn es für dich gemacht hat, dann auch nicht ohne Grund. Also wird er nicht nur Wohlwollen gewesen sein, sondern halt auch erkanntes Talent. Zu Recht erkannt ist ein Talent. Um dich dann da reinzuholen. Cool. Schön, gut. Ja, so kann es halt auch laufen, ne? Dass man jemanden hat, der sagt, ey, das muss und hier und mach mal so. Wenn das so denn so ist, wenn man so jemanden hat und so jemanden kennt, dann ist das natürlich sehr hilfreich, für einen beruflichen Einstieg.
Total.
Und war das dann für dich da schon klar, dass du das weitermachen möchtest? Oder wie, weil ich meine, die ganze Dreherei, was ich sagte, das kam mir bestimmt alles erst später. Das war ja bestimmt danach, oder?
Ja, das war so parallel mit der Schule. Okay. Ich glaube, das kam danach. Das waren auch tatsächlich gar nicht so große Geschichten alles gewesen. Das hat sich komischerweise, ist halt so, nicht so stark entwickelt, was Bühne und Film betraf. Und als dann Synchron so ein bisschen kam, war für mich klar, es macht mir Spaß, es ist was Cooles und ich habe entschieden zu sagen, ich bin ein Jahr lang für Synchron verfügbar. Mhm. Ich blocke mir ein Jahr lang für Synchron, weil das ist, jeder, der in der Branche ist, weiß, du wirst angerufen, hast du morgen Zeit. Mhm. Dann sagst du vielleicht 2-3 Mal ab und dann werden die Anrufe weniger. Und ich habe damals relativ am Anfang entschieden zu sagen, nein, ich nehme mir ein Jahr, in dem ich alles annehme, was ich bekomme. Dann baue ich mir eine Grundlage und dann gucke ich, was aus dem anderen wird. Aber ich habe immer die Möglichkeit, dann auf dieses Synchron zurückzugreifen. Wie gesagt, weil es auch gut angelaufen ist.
Das war alles noch in München, auch dieses eine Jahr.
Genau, ja. Mhm. Okay. Und dann lief dieses Jahr aber einfach so gut, dass ich nach einem Jahr, du hast Nanja vorhin angesprochen, nach einem Jahr meine erste Kinohauptrolle gesprochen habe. Wenn ich das heute höre, sage ich mir so, ja, egal, war Luft nach oben. Aber ich war mega kritisch mit mir.
Glaube ich dir.
Aber das lief so gut an und alles andere war so beschwerlich, dass ich natürlich da auch weitergelaufen bin dann auf dem Gebiet. Okay. Und wie gesagt, das lief dann immer so weiter. Und ich hatte noch mal kurz dann so, als ich nach Berlin gekommen bin, auch die Ambition gehabt zu sagen, oh, wenn ich in Berlin bin, dann gehe ich noch mal Schauspiel an. Und muss gestehen, dass ich einfach so tolle Projekte auch im Synchron ja dann gehabt habe. Und das weiterhin irgendwie sich nicht so anließ, wie ich mir das vielleicht gewünscht hätte. Dass einfach, ich so meinen Platz im Synchron dann im Endeffekt gefunden habe.
Cool.
Ja, toll. Ich meine, dass man halt nach einem Jahr für Kinoproduktion engagiert ist. Ganz selten, ne?
Ich habe, nachdem wir den fertig dann gestellt hatten, da im Übrigen Dietmar Wunder habe ich meine erste Serienrolle gesprochen und meinen ersten Kinofilm Narnia bei ihm gesprochen. Mhm. Und dann hatten wir den Film fertig gemacht, dann kam er ins Kino und ich habe natürlich irgendwie Freunden Bescheid gesagt und wir waren zusammen im Kino und dann dachte ich so, ey, du kannst doch nicht, ich hätte ihn einmal wenigstens vorher angucken sollen. Und ich saß im Kino und sagte, oh nee, das hast du nicht gut gemacht. Ah nee, ey, das glaube ich dir nicht. Da gab es so eine Holzszene. Da sag ich, ey, das ist doch voll unauthentisch. Und ich saß drin und dachte so.
Wie haben es denn deine Freunde wahrgenommen?
Die fanden es toll.
Na bitte.
Aber es war halt auch, es war krass, das erste Mal die eigene Stimme im Kinosaal zu hören. Ist schon cool. Toll, ne?
Schon
das ist schon geil.
Absolut.
Ja.
Geil. Nee, tolles Gefühl.
Ja, das war schon fantastisch. Ja. Und man gewöhnt sich ja auch irgendwann dran. Also das ist so, wenn so viele Leute sagen, oh, wie ist denn das so, die eigene Stimme zu hören? Wenn du es nicht oft tust, dann nimmst du sie tatsächlich, finde ich, so anders wahr. Aber je mehr du damit arbeitest, kriegst du ein Gefühl dafür auch, wie du klingst. Also ich höre mich innerlich tatsächlich auch nicht ganz, aber fast so, wie es dann später irgendwie klingt.
Das ist eine totale Meinungssache, oder?
Wie man ja. Sich selber hört, hat ja auch damit zu tun, dass wir uns ja auch halt über unser Skelett, also das
genau.
Halt der ganze Körper, also ihr nehmt meine Stimme anders wahr. Und ja. Wenn man halt seine Stimme dann doch über eine Aufnahme hört, das klingt dann wiederum anders, weil genau. Die ganze Rauminformation, die fehlt dir permanent. Weil ja. Ich höre mich direkt sowohl als über die Reflexion im Raum, aber ich höre auch meine Stimme über den Körper. Und das
und die Resonanzräume im Inneren.
Und das ist halt eine ganz andere Wahrnehmung. Deswegen ist das völlig normal, dass man sich dann halt...
Aber wie gesagt, die spannende Geschichte ist tatsächlich, je mehr du dich als Referenz auf der Leinwand, im Kino, wie auch immer, hörst, desto mehr nimmst du deine Stimme auch so wahr, wie sie andere Leute hören und eben nicht hauptsächlich über deine inneren Resonanzen. Und das finde ich irgendwie schon spannend auch.
Das ist eine Kopfsache, ja, total.
Ja.
Aber ich kenne das auch bei meiner Freundin, als sie, weiß ich nicht, haben wir, wenn man sich Nachrichten schickt oder so.
Ja.
Und wenn man dann sagt, hier, guck mal, das hast du doch hier gesagt und so, sagt sie ganz oft, ey, bitte nicht, mach aus, ich kann mich selber nicht hören. Du hast eine schöne Stimme, es ist doch alles gut so. Ja, aber geht nicht. Und ich glaube, so geht's ganz vielen Menschen, die sich selber das erste ganz Mal viele, sprechen hören oder so, die sagen, boah, wie klinge ich denn? Also was ist denn da, was ist denn da los? So, warum und wieso?
Es gibt einen ganz bekannten Sprecher, eine sehr bekannte Stimme. Und damit kann man ihn halt irgendwie ärgern, wenn irgendwas ist. Du, ich brauche eine neue Aufnahme. Das war gerade nicht sauber. Warte, ich spiel's dir rein. Nein, nichts reinspielen. Ich mach's nochmal.
Nein, das, das hätte ich nicht gedacht.
Ja.
Lustig.
Eine ganz bekannte Stimme.
Okay, weil ist ja eigentlich oftmals immer sehr hilfreich. Also viele geben sich auch selber immer den Anschluss vom Vortake oder so rein, um möglichst nahtlos ranzukommen und
darfst
so.
Darfst du nicht. Okay. Um Gottes Willen, nein.
Ach herrlich, das finde ich ja wieder sehr sympathisch.
Ja.
Vielleicht kriegen wir den Kollegen auch mal und
er
erzählt die Story selber oder wir sprechen ihn mal drauf an.
Ich meine, wenn wir ihn hier ins Studio einladen sollten, der wird wahrscheinlich sagen, nee, ich möchte keine Kopfhörer tragen.
Ehrlich?
Ja.
Okay. Aber dann hört er euch ja gar nicht.
Stimmt.
Ja, oder du musst quasi seine Stimme auf den Kopfhörern einfach nur dann ausmachen und nur euch
Monitor
reinspielen.
Stimmt. Genau. Ja.
Das
so ginge es.
Mhm. Ja. Und sag mal ganz kurz noch, weil ich gelesen hatte bei Wikipedia, du hast als sogenannten Abschluss, nachdem dich bestimmt noch nie jemand gefragt hat,
Richtig. Aber
den man halt so hat, hast du die European Actors Card. Was ist denn das? Habe ich noch nie gelesen, habe ich noch nie gehört.
Ich habe mit einem Freund, der ein Studio auch in München hat, also auch so viel Werbung und sowas macht, der war damals irgendwie, weil wir... Später, als ich dann ihn kennenlernte und irgendwie bei ihm auch viel gesprochen habe, hat er gesagt, dass er das damals irgendwie auch mitentwickelt hat. Und es war im Endeffekt, die Idee war ja, fand ich, gar nicht so schlecht zu sagen, es gibt so einen Standard an, du hast eine Ausbildung gemacht, du kannst dich irgendwie ausweisen. Wobei in dieser Branche, also ich finde in den künstlerischen Berufen, man überzeugt durch das, was man kann und nicht, ob ich irgendeine komische Plastikkarte habe. Aber diese Schule... Die Deutsche Schauspielakademie, wie sie sich nannte, hat quasi als Abschluss wollte diese European Actors Card etablieren. Und Ja, ich habe sie nie eingesetzt. Ich habe sie noch nie jemandem gezeigt.
Aber die Idee aber ist gut.
Die Idee grundlegend ist ja nicht verkehrt, aber das hat sich halt auch nicht durchgesetzt. Was auch damit zusammenhing, dass die Schule, ich weiß gar nicht, wie lange es die im Endeffekt gab. Ich glaube nur so 5, 6 Jahre oder irgendwie sowas. Dann haben sie sich, glaube ich, nicht mehr halten können. Mhm. Und sind in irgendeine andere Schule übergegangen. Ich weiß gar nicht, ISSA oder wie die heißt in München.
Okay. Es knistert hier im Hintergrund. Adam holt jetzt ein bisschen Cracker und sowas. Also falls es jetzt gleich knuspert und cruncht, dann ist das Adam.
Wir sind doch unter uns.
Das stimmt, da hast du vollkommen recht. Du, und ich bin auch so, wirklich, muss ich sagen, fasziniert, weil, also ich glaube, weder Hessisch noch Bayerisch sind so die leichtesten Dialekte zum Rauskriegen. Als du vorhin sagtest, dass du halt schon so früh mit Sprecherziehung angefangen hast, klar, erschloss sich das so ein bisschen, aber das ist ja für Sprecherzieher oftmals wirklich eine Herausforderung. Also wenn du wirklich jemanden aus dem tiefsten Bayern oder auch gerade aus dem tiefsten Sachsen oder so hast, dann zu sagen, boah, wir arbeiten mal daran und trimmen dich mal auf Hochdeutsch, so dass das keiner mehr hört, wo du herkommst.
Ja.
Und du hast ja eine wahnsinnig hochdeutsche Aussprache. Also ich verfalle manchmal in meinen Dialekt. Ohne dass ich es merke.
Ja.
Da kommt es einfach durch und dann weiß jeder Bescheid, aus welcher Ecke man herkommt. Das habe ich bei dir noch nicht einmal gemerkt.
Nee, das ist auch tatsächlich, dass ganz viele sagen, dass man so gar nichts hört. Ich bin in Hessen, meine Oma hat so ein charmantes, leichtes Hessisch, aber es war nie stark in meiner Familie. Also die haben nie alle, keine von denen hat so einen starken Dialekt. Okay. Im Bayerischen zum Beispiel ist es so, der Starnberger See, da gibt es viele Zugroste. Also das ist wirklich viel aus, also dadurch, dass es so eine teure Gegend ist, hast du einfach aus allen Ecken Deutschlands da Leute.
Das ist gerade
Zugroste.
Zugroste, herrlich.
Wir waren auch Zugroste. Wir kamen von jenseits des Weißwurst-Äquators. dadurch war auch da der Dialekt nicht so überpräsent, weil, wie gesagt, viele aus vielen Teilen Deutschlands kam. Ich weiß, ich bin, wie gesagt, zum Halbjahr dritte Klasse nach Bayern gekommen und wir hatten einen Klassenkameraden, der aus dem Nachbardorf kam und das war so ein wirklich so ein Kuhdorf, also ein wirklich kleines. Seine Eltern hatten auch einen Bauernhof. Ich habe ihn nicht verstanden. Ich habe ihn einfach nicht verstanden. Der war derbstes Bayerisch. Ich war so.
Guckst du jemanden an mit einem großen Fragezeichen?
Okay.
Und sagst einfach nur, ja.
Ja. Ja, und ich habe damals, bevor wir umgezogen sind, weil Inga, meine beste Freundin damals, die hatte, ich glaube, Großeltern in Bayern, auf jeden Fall, das erste bayerische Wort, was ich noch in Hessen gelernt habe, war Ohrkatzelschwurf.
Wie?
Ohrkatzelschwurf.
Was heißt das?
Also ich hoffe, ich weiß gar nicht, ob ich es überhaupt richtig ausspreche.
Doch.
Also fällt mir das deutsche Wort ein. Eichhörnchenschwanz.
Eichhörnchenschwanz?
Ohrkatzelschwurf. Ohrkatzel ist ein Eichhörnchen.
Ach, okay.
Und Schwurf ist halt der Schweif, der Schwanz.
Okay. Katzel.
Ohrkatzel.
Ohrkatzel?
Ohrkatzel ist ein Eichhörnchen.
Okay, Ohrkatzel.
Ey, wahrscheinlich cool, schlagen ja alle Bayern die Hände über dem Kopf zusammen.
Aber bestimmt nicht.
Sag doch mal so ein paar Sätze auf bayerischem Dialekt.
Ja, da kommt das nächste, worauf ich nämlich jetzt eigentlich hin wollte. Dadurch, dass ich dann auch im Sprechen Fuß gefasst hatte und das wirklich überhaupt nicht mehr gemacht habe. Ich habe in der Zeit, wo ich unten gelebt habe und ich mag das Münchner Bayerisch, weil es so ein dezent ist wie das Frankfurter Hessisch. Das sind so die vornehmeren, leicht verständlicheren, schönen Versionen der Dialekte, finde ich. Konnte ich das? Und dann habe ich irgendwann mal vor sieben bis zehn Jahren, irgendwie sowas, als ich nochmal neues Material für Schauspiel auch gemacht habe. Und da kam damals auf hier mit Da Horm ist Da Horm, also diese ganzen, dass Dialekte gefragt waren im Fernsehen, dachte ich, dann mache ich auch mal was auf Bayerisch und auf Hessisch. Und habe das gemacht und habe das sowohl meiner Mama als hessische Referenz geschickt, als auch einer Freundin in Bayern. Und beide meinten so, nee, lass das mal.
Ist das gemein?
Das klang wieder nachgemacht oder wie? Oder?
Ja, weil ich es tatsächlich dadurch, dass ich Hessisch nach 25 Jahren in Bayern nicht mehr im Ohr hatte, nicht mehr herstellen konnte und Bayerisch aber auch nicht so, dass man es mir abnimmt. Und dann muss ich sagen, klar, alle anderen Bundesländer hätten mir das abgenommen. Das war schon so, dass ich sage, die nehmen mir das ab. Aber eben nicht die Leute aus dem Bundesland. Und da habe ich gesagt, dann lasse ich es lieber raus. Also auch bei Sprechen. Ich habe das einmal eine Anfrage gehabt. Da habe ich für einen Käse lange Zeit Werbung gesprochen. Und dann wollten die, zum Glück nur intern, eine Fassung haben in Sächsisch, Schwäbisch und Bayerisch. Und da habe ich gesagt, Sächsisch, liebe Sachsen, es tut mir leid, finde ich immer noch den leichtesten Dialekt. Schwäbisch ist scheiß schwer. Ich habe einem Freund eine Nachricht geschrieben und gesagt, du sprichst mir das auf die Mailbox und ich höre mir das so lange an. Das Problem war, die Firma saß auch noch in Schwaben. Also und Bayerisch habe ich gesagt, nur gut, das Studio in Bayern, in München, ich hatte einen bayerischen Tonmeister, habe gesagt, ich brauche einfach jemanden, der mir hilft damit, damit es auch wirklich irgendwie authentisch klingt. Ich habe das gemacht, weil es intern war und habe es danach rausgenommen. Ich habe keine Dialekte mehr angegeben, weil ich weiß, dass sie nicht für, wie gesagt, die Leute aus dem Bundesland nicht wirklich stimmig sind.
Mhm. Nobel, nobel von dir.
Magst du uns mal was vortragen?
So. Hast du denn, oder die... Die Werbung? Die können wir, vielleicht können wir uns ja die Werbung raussuchen.
Nee, die gibt's leider nicht.
Schade.
Oh, ich habe da mittlerweile auch tatsächlich echt Hemmungen.
Ja. Also, nötige
das
unseren
ist
Gast
doch,
nicht.
Also,
nötige unseren möchtest. Gast nicht.
Nein, entschuldige.
Ja, weil wie gesagt, wir haben in der Branche viele aus Bayern und dann denken die so, oh Gott.
Nee, ich guck mir so an. Weißt du, mir gefällt das.
Ja, und ja klar, du, mir
auch. Es ist ja auch schee, aber wie gesagt, ich habe es so lange nicht gesponnen. Ihr konnt es halt nimmer. Das aber ist halt so, und ihr wusst, das dann sind so einzelne Vokale, Konsonanten, die stimmen dann nicht.
Ja, aber
und dann ärgere ich mich.
Also so für jemanden, die hier für so ein Flachland-Tiroler klingt das schon wirklich sehr eingefleischt, tief verleibt.
Und die Hesse sind ja sehr in the Nase. Da ist auch alles, auch CH ist immer nur Sch. Ich sag dir mal was. Und das ist also, die kommen also so busy aus der Richtung Französisch. Eine Freundin hat mal gesagt, mein im Hessischen heißt ja Ma. Also es kommt so wie vom und ja. Die sagen ja auch, die haben Parapluie und so. Die haben tatsächlich viel Einfluss aus Frankreich.
Mhm. Okay.
Den mag ich auch gern, also so Familie Hesselbach und sowas, alles, was so auch in hessischer Mundart. Ich höre es gerne. Mhm. Aber wie gesagt, ich würde es mir nicht auf einem beruflichen. Auf einer beruflichen Ebene habe ich einfach beschlossen, das geht nicht, weil es stimmt nicht. Ich kann es einfach nicht. Ich kann keinen Dialekt.
Das ist überhaupt nicht schlimm. Du kannst das schon sehr gut, aber dein Anspruch ist halt einfach sehr hoch.
Wobei, genau. So, was du, weil du vorhin sagst, auch mit, also so das Berlinerische, das merke ich mittlerweile auch, dass ich das ab und zu übernommen habe. Ich adaptiere mich halt ein bisschen so meinem Umfeld.
Automatisch.
Genau.
Glaube ich, ja.
Ja.
Der ist ja auch nicht so schwer. Es gibt ja auch so großartige Comedians, gerade aus der hessischen Ecke und so, wenn die mit ihrem Badesalz, ich überlege gerade, weißt du noch, der mit dem grauen A6, das war so diese Nummer, A6. Der hatte erzählt, der stand immer gerne so mit seinen Kindern am Fußballfeld, wenn die Kinder Fußballtraining hatten und hat dann halt so die Gespräche der anderen Väter mitgenommen und hat sich daraus halt dann die Comedy-Nummern aufgebaut, aus denen, also die Grundlagen aus dem Gespräch genommen und da halt ein bisschen was ausgeschmückt und ringsherum gebaut. Und das war, ich komme nicht mehr drauf, wer es war. So da ging es der dunkelgraue A6. Ajo, hast du gesehen, der dunkelgraue A6. Weil den denn jeder hatte in der, so früher war es dann irgendwie der Mercedes und dann war es neuerdings der dunkelgraue A6, der immer um die Ecke kam.
Ich kenne den einen Comedian, der mit einem Riesenmund, der immer Aschebeche gesagt
hat. Ja, Martin, Aschebeche. Nicht Aschebeche, sondern Aschebeche, weil er kommt ja aus Aschaffenburg. Aschebeche.
Ah.
Aschebeche.
Ach, der sagt gar nicht Aschenbecher.
Nein.
Nein,
aber das hat er in einer Nummer nämlich drin. Er sagt nicht Aschebeche, sondern Aschebeche. Ah. Weil Aschaffenburg. Der ist schlecht.
Der Rolf Miller war's.
Ah, okay.
Rolf Miller gibt's auch auf YouTube. Rolf Miller und der Audi A6. Also für jeden, der da jetzt was hören will.
Oder auch aus den letzten Jahren Götter wie wir.
Ja, na klar.
Großartig. Mhm. Auch so ein sehr dezentes Hessisch, aber großartig. Ja, und im Übrigen eine tolle Comedy.
Ja. Dialekte machen halt wirklich viel aus, ne? Das darf man nicht vergessen. Auch sie können halt auch so, Dialekte. Was heißt, ich habe mich mal mit jemandem auf einer Party unterhalten, der nicht auf den Berliner Dialekt klarkam und den ich da fragte, warum denn? was ist denn dein Problem mit? Naja, der klingt so, der klingt so, der klingt so. Pause, Pause, Pause. Ich sag, dumm. Ja. Ab dem Moment wusste ich, du wirst nicht mein Freund. Nein, aber nee. Dann meinte ich halt zu ihm so, naja, aber sag mir doch mal bitte, welcher Dialekt klingt denn bitte intelligent? Ich glaube, ein Dialekt macht nie intelligent. Oder?
Nee, nein, tatsächlich intelligent würde ich auch nicht sagen. Es gibt charmantere und weniger charmante, wobei es auch da, ich festgestellt habe, dass unterschiedlich ist. Es gibt ganz viele, die Hessisch zum Beispiel auch nicht schön finden. Ja. Ich mag Hessisch, wobei das sicherlich ja auch mit meiner Herkunft zu tun hat. Ich finde, ich habe vor Jahren schon gesagt, ich finde es total schade, wenn die verloren gehen, weil sie gehen immer mehr verloren. Weil es so eine Charakteristik hat und weil es ja auch trotz allem, wie gesagt, mit dem Hessischen durch die französischen Einflüsse kommt und weil es irgendwie so ein Lebensgefühl auch
etwas
wiedergibt.
Etwas Urtümliches. Es hat
genau.
Was,
es sind so die Wurzeln auch irgendwie. Ja. Also es ist was
es
Heimeliges.
Es ist nicht so gestellt, sondern es ist einfach pur.
Ja.
Und in der Hinsicht.
Nee, ich meinte, ich lauschte deinen Worten, Adam. Ich meinte nur, gib mal ein bisschen mehr ins Mikrofon,
Hallo.
Weil ich höre, dass du so weit wegklingst, wenn du nicht ins Mikro reingibst.
Ist mein Mikro überhaupt noch an?
Ja, na klar.
Ich höre dich.
Okay. Das wäre sonst fatal.
Von daher denke ich, sind Dialekte wichtig und dass man auch Dialekte pflegen sollte, damit man gewisse Wurzeln. Ich meine, halt in Deutschland jetzt mit Wurzeln zu hantieren, hat dir halt irgendwie durch den Nationalsozialismus halt immer einen
negativen Beigeschmack.
Genau, weißt du so. Ja. Aber wenn man halt irgendwie jetzt diese Kackphase mal halt irgendwie wegdenkt und dieses Faschistoide mal halt irgendwie da rausholt, sind meines Erachtens Dialekte was Schönes. Das macht auch die Menschen irgendwo auch sympathischer. Also,
total,
weißt du, so egal, wo man sich halt aufhält, ob es jetzt halt in der Türkei ist, weißt du, wenn man sich dann halt irgendwie aus der Stadt ins ländliche Gebiet halt irgendwie dann bewegt und merkst halt, wie die Sprache sich ändert und dadurch halt irgendwie so die Menschen umso ländlicher es wird, umso freundlicher. Also freundlicher im Sinne von hilfsbereit, ohne gewisse Hintergedanken, weißt du, so man unterhält sich mit den Leuten und die erzählen dir halt so mit ihrer Art und Weise, mit ihrer Mundart gewisse Sachen und das gefällt mir, ich mag das total.
Ja. Ich muss da jetzt an so ein paar Berliner Dörfer im Umland denken, wo ich denke so, naja, also so von Hilfsbereitschaft, da spüre ich da jetzt auf dem Ersten jetzt nicht sofort so viel, aber ja, ich weiß, was du meinst und wenn man die Leute dann näher kennenlernt und so, klar, das ist dann, gibt's wirklich, geht's hin zu tiefen Verbundenheiten, die ich auch heute noch pflege. Ja. Da ist schon was dran, na klar.
Das ist zum Beispiel auch, also mit Tutzing, was ja auch mit 10.000 Einwohnern auch kleiner ist, du weißt einfach in diesen Konstrukten noch, dass du auf eine gewisse Art abhängig ist das falsche Wort, aber es bedingt sich, es ist eine Gemeinschaft, die sich aufeinander bezieht, was du in einer Stadt wie Berlin nicht hast, weil du hast hier so viele Möglichkeiten. Du suchst es dir, aber du bist nicht, also wie gesagt, in Tutzing, ob man sich jetzt kennt oder nicht, mag oder nicht, es ist so ein Zusammengehörigkeitsgefühl, durch die Struktur des Ortes einfach gegeben.
Und hier kannst du halt allem auch entfliehen.
Genau.
Du bist halt nicht dazu
gezwungen. Du musst
nicht,
du kannst, aber du musst nicht.
Ja. Naja. Apropos Berlin, wann kam der Punkt bei dir, dass du gesagt hast, jetzt ist es soweit, jetzt gehe ich nach Berlin? Oder war da zwischendrin noch, war da noch eine andere Stadt?
Nein.
Es gab nur Berlin.
Es gab nur Tutzing,
Tutzing
und
Berlin. So nennen wir die Folge.
Ich hatte, glaube ich, 2006 um den Dreh rum war das, glaube ich, so. Das erste Mal, dass ich dachte, oh, München läuft jetzt gut an, dass da ist einiges passiert. Ich habe einfach mal Bock zu gucken, was irgendwie Berlin so bereithält. Habe den großen Fehler gemacht, im Januar nach Berlin zu kommen.
Oh, großer, wirklich,
großer
jeden
Fehler.
Kann man jeden davon
Also jeder,
abwarten.
Der das erste Mal nach Berlin kommen sollte, nicht im Winter. Ja. Bitte im Sommer oder im Frühling.
Ja.
Nur Sommer oder Frühling.
Ja, besser.
Kam
besser
hierher.
Sommer.
Sehr naiv, auch mit dem Ding zu sagen, ich habe mir den BVG-Plan geholt, habe mir die Studios markiert, habe gesagt, oh, dann war ich da, habe Termine gemacht. im Hinterkopf hatte ich den Plan vom MVV, also vom Münchner Verkehrsverbund, und habe den so 1:1 draufgelegt. Und dachte so, ja, da brauchst du da so und so lang, so und so lang. Tödlicher Fehler. Nach einem halben Tag wusste ich, vergiss es, du schaffst höchstens die Hälfte der Termine. Musste die Leute anrufen, sag ich, ich schaff's nicht. Und fuhr durch diese Stadt. Es war schmuddelig, es war kalt, es war dreckig.
Es war unfreundlich.
Und war auch irgendwie so, ja, Arena, die, bei denen ich gar nicht war, weil sie sagten, ja, wenn du nicht in Berlin bist, brauchst du dich gar nicht vorstellen, weil wenn wir Retakes haben, was ich auch grundlegend ja verstehe, aber das war so.
Die Tür wurde zugeschlagen, ja, bevor man einmal durchgegangen ist.
Und dann dachte ich mir so, als ich zurück war, wenn die mich jetzt nicht wollen, dann gehe ich da nicht wieder hin.
Verständlich.
Michael Kasten sah das anders von der deutschen Synchron. Der rief mich dann irgendwann an und sagte, ich habe da eine Serie, würdest du kommen? Hab auch Reisekosten damals bezahlt bekommen noch und machte dann meine erste Serie. Dann kam das nächste Casting bei der deutschen Synchron, wieder eine Serie. Ich war aber halt immer projektbezogen da. Und ich weiß gar nicht, wie das dann kam, dass dann irgendwie noch die SDI irgendwie von mir Wind bekam und ich da auch ab und zu war. Und dann plätscherte das so ein bisschen hin. Wie gesagt, ich habe mich da nicht weiter drum gekümmert, sondern wenn Anfragen kamen, war ich halt hier. Und dann fing das an so 2013, dass es mehr wurde. Und dann dachte ich mir so, ja, ich schreibe jetzt irgendwie allen Leuten immer an, weil das natürlich ja noch doof war, immer nur für diese kurzen Termine. Es waren ja manchmal nur so 2-3 Stunden. Dachte ich, dann kann ich ja auch irgendwie den Rest der Zeit auch noch nutzen und vielleicht noch bei den anderen ein bisschen was sprechen. Und habe mir dann einen Disponenten hier genommen, weil ich dachte, wenn ich schreibe, das geht unter. Die Branche hier ist so viel größer als in München. Dann nehme ich mir einen Disponenten. Wenn der dann schreibt als Aufnahmeleiter, das wird wahrgenommen, dann kommt da vielleicht auch ein bisschen mehr. Und dann wurde es 2013, im zweiten Halbjahr wurde das schon mehr. Und kamen immer neue Produktionen auch dazu. Und dann meinte mein Disponent damals dann, willst du nicht einfach, weil das auch eine Firma war, bei der ich, also Cinefon, bei denen ich viel gearbeitet habe, willst du nicht einfach jede erste Woche im Monat nach Berlin kommen? Und dann war das sozusagen, naja, aber ihr dreht nicht immer nur jede erste Woche im Monat, ihr dreht auch mal in der zweiten oder in der dritten, aber ich komme eine Woche im Monat nach Berlin, das finde ich total cool. Dann kümmerst du dich drum, dass in der Woche irgendwie ein bisschen mehr passiert. Weil dann fing es nämlich auch an mit den Berliner Firmen, die sagten, ah, die Reisekosten. Und dann habe ich damals auch mit dem Chef von der Cinefon dann gesprochen, gesagt, in Ordnung, dann keine Reisekosten, aber dann bucht ihr mich auch mehr. Und dann gleicht sich das dadurch aus. Mhm. Und das haben sie dann auch gemacht. Und so Anfang 2014 war es dann irgendwann halt so, dass ich in der Woche in Berlin mehr gearbeitet habe als im Rest der Zeit in München. Mhm. Und
Wann war das?
Anfang 2014.
2014, okay.
Und dann habe ich halt hier auch immer mehr Freunde kennengelernt und Kollegen gehabt, die dann sagen, oh, komm doch nach Berlin. Und damals war es immer noch so, ich bin gerne hier eine Woche, 10 Tage und dann mache ich 10 Kreuze, wenn ich wieder zurück kann in mein Bayern. Und dann kam dazu, dass es in meiner Familie herausfordernder wurde und wie gesagt, eine verkorkste Beziehung. Und dann war es irgendwann so, dass ich gedacht habe, so what, ich versuche das jetzt einfach. Ich kann ja immer wieder zurückgehen, ist ja jetzt nicht schlimm. Und habe, und da muss ich sagen, hat mich Berlin dann doch schon sehr gezogen und gerufen, an dem Punkt, wo ich beschlossen habe, ich gucke nach einer Wohnung hier. 4 Wochen später hatte ich eine Wohnung hier. Und habe dann gesagt, okay, dann springe ich jetzt. Dann mache ich das jetzt, dann bin ich jetzt in Berlin, hatte natürlich noch ein paar Produktionen in München auch, die noch gelaufen sind, für die ich dann auch, also in der Zeit bin ich relativ viel gependelt, also ich war immer noch einmal im Monat eigentlich unterwegs zwischen den Städten. Wurde aber dann halt, wie gesagt, wobei das erste Jahr war noch so, wo ich dachte, oh Gott, hast du einen Fehler gemacht. Lief mäßig an und dann war das irgendwann so, wo ich gemerkt habe, München wurde weniger, dadurch, dass ich nicht mehr vor Ort war, nahm das natürlich auch ab. Ich habe meine Produktionen, die ich gesprochen habe, noch gesprochen, wobei zum Beispiel South Park und auch Game of Thrones sowieso zum Beispiel hier gemacht wurde, Game of Thrones, weil auch viele Berliner Kollegen da waren und ich dann halt ins Berliner Zeitfenster
Achso, das wurde nicht alles komplett drüben in München aufgenommen?
Nee, ich glaube auch dadurch, dass so viele Rollen dann irgendwann da waren, dass sich der Münchner Cast irgendwann ja auch erschöpft hatte.
Aber stimmt, das war ganz kurz für die, hat man
ja, ja. Genau, es starben so viele.
Es starben ja so viele, ne?
Jetzt für alle Fans, ich muss, also was heißt Asche auf mein Haupt, aber ich habe es noch nicht gesehen. Aber für die Fans, wen hast denn du gesprochen bei Game of Thrones?
Also ich kam an die Rolle über Natalie Dormer, weil ich die ja auch an meine Feststimme ist. Okay. Marguerite Tyrell. Die, ich hatte Natalie Dormer das erste Mal, dank Peter Woratz, in den Tudors gesprochen.
Okay.
Übrigens, okay, jetzt muss ich nochmal kurz ausholen. Ich habe die Tudors in München gesprochen. Großartige Serie, große Herausforderung. Und ich hatte das große Glück, weil ich auch angefangen habe, noch als man noch viel zusammengesprochen hat. Norman Matt hat damals Heinrich den VIII. Gesprochen und wir haben viel zusammen im Studio gestanden.
Cool.
Ich glaube, mit einer der ersten Szenen, die wir hatten, war eine wilde Knutsch, ich glaube sogar Sexszene im Wald. Auf jeden Fall haben wir uns schnell kennengelernt. Okay. Es war so,
im Wald.
Nochmal, hi, da los, auf geht's.
Habt ihr das hier in Berlin aufgenommen?
Oder? Nee, in München. Er war damals in München.
Kommt Norman auch aus München?
Nee, der ist Berliner. Aber er wurde halt, weil er, ich Asche auf mein Haupt, ich habe vergessen, wie der Schauspieler heißt, weil er den gesprochen hat, war er dort. Und dadurch, dass er halt für die Rolle irgendwie da war und wir uns sehr gut verstanden haben, haben wir dann halt auch außerhalb des Studios ab und zu was unternommen. Und dann meinte er irgendwann, wenn du mal in Berlin bist, revanchiere ich mich.
Ja.
Nun kam die erste Serie mit Casting von der deutschen Synchron hier. Lustigerweise war Norman auch im Cast. Wir haben uns hier zwar nicht gesehen, aber er hat sich revanchiert. Es war Juni und ich hatte jemanden an der Seite, der mir schöne Ecken von Berlin gezeigt hat. Das war dann auch so, wo ich dann versöhnt war mit der Stadt.
Schön.
Genau, aber jetzt habe ich deine Frage vergessen. Wir kamen über Natalie Dormer nämlich drauf.
Genau.
Ich habe Natalie Dormer in Game of Thrones gespielt, genau.
Okay.
Gesprochen.
Klammer auf, dein Freund und Kollege, der Norman Matt, für alle, die es nicht wissen, unter anderem Stimme von Michael Fassbender zum Beispiel,
ja.
Den ja,
auch
der
toll,
momentan wahnsinnig viel,
Kollege,
viel
ja.
Auch wirklich eine tolle Stimme, muss
ja,
man sagen.
Absolut.
Wirklich hört man gerne. Game of Thrones. Und so hatte sich also der Bogen denn nach Berlin geschlagen
ja.
Und die Brücke ist mehr oder weniger dann zusammengefallen, beziehungsweise du hast gesagt, ich bleibe jetzt hier und ich mache jetzt hier weiter.
Ich habe es tatsächlich nie so strikt formuliert, weil meine Familie war in Bayern. Also ich war regelmäßig da. Das habe ich in München auch kommuniziert, zu sagen, ich komme ja sowieso regelmäßig runter und habe auch am Anfang Game of Thrones immer wieder noch da unten aufgenommen. Und irgendwann, ich tippe auch, dass es für die Aufnahmeleiter natürlich einfacher zu organisieren war, zu sagen, wir sind sowieso, wir drehen eh hier, da können wir dich hier auch mitplanen. Ja. Und habe dann irgendwann hier gemacht alles.
Wie ist es momentan, dass du komplett nur in Berlin aufnimmst?
Ja.
Oder
also
immer
ich hatte
wieder
dann,
mal in München?
Nee, leider nicht. Also das ist so ein halbes Leider. Weil ich, nachdem ich dann hier wirklich irgendwann sehr, sehr gut zu tun gehabt habe, ich gar nicht so böse drum war, weil natürlich das Pendeln, Tage frei halten, runterfahren. Ich habe die Familie dann meistens am Wochenende besucht.
Mhm.
Das ließ sich leichter irgendwie organisieren, als zu sagen, ich bin dann jetzt irgendwie 2 Tage da. Ich wäre total gerne mehr da, weil natürlich auch die Kollegen da unten alle toll sind und ich das schon vermisst habe, dann irgendwie auch mit denen zu arbeiten. Es gab ein paar Regisseure, die mich dann trotzdem geholt haben für Projekte. Aber das tröpfelte dann, das ist dann irgendwann halt ausgelaufen. Also mittlerweile gar nicht mehr. Ich war vor 1,5 Jahren mal, aber auch wegen einer Schauspielerin für einen Film unten, wo ich mich total gefreut habe. Also auch so Team, also Cut und Ton und sowas, Leute dann wieder zu sehen und mit denen mal wieder zu arbeiten, war total schön.
Und sag mal, wenn du so zurückguckst sowohl in deiner Karriere als auch in deinem Aufwachsen, was ich vorhin schon meinte, du bist halt immer so ein fröhlicher Mensch. Und ich glaube, die meisten Menschen, die dich kennen, würden dich halt auch immer als fröhlichen Menschen bezeichnen.
Ja.
Aber hattest du Phasen in deinem Leben, wo es dir nicht so gut ging, wie vielleicht der Schein nach außen war? Oder wo du sagst,
ja,
das waren wirklich ganz, ganz düstere Zeiten für mich oder schwierige Zeiten?
Ganz, ganz düster so... würde ich nicht sagen. Die letzten 2 Jahre waren sehr hart für mich.
Okay.
Weil ich einfach an einen Punkt gekommen bin, wo ich gesagt habe, es gibt Dinge in meinem Leben, da passieren immer wieder die gleichen Dinge und ich stoße irgendwie an Grenzen und ich merke, es gibt Dinge, die einfach, die mich sehr traurig machen. Mhm. Und ich dann angefangen habe, Ursachenforschung zu betreiben. Und auch tatsächlich, das fing so, die Pandemie und die Lockdown-Phasen waren nicht schuld daran, weil diese Entwicklungsgeschichte schon vorher angefangen hatte. Aber ich habe dann im Sommer 2020 tatsächlich eine Phase gehabt, wo ich so es war keine Depression, aber schon in so eine krass depressive Phase gerutscht bin, wo ich gesagt habe, ich weiß gerade irgendwie nicht mehr, wo oben und unten ist. Und ich weiß gerade auch nicht, ob ich es noch alleine handeln kann. Also ich bin sehr reflektiert. Ich kann mir Dinge angucken. Ich kann sie auch sezieren, was ich ganz, ganz wichtig finde, zu sagen, sie auch
hilfreich auf jeden Fall.
So einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, was ist denn überhaupt passiert? Was ist denn überhaupt Sache? Und sich nicht nur von Emotionen überwältigen lassen. Ich bin sehr empfindsam, ich bin sehr emotional, aber ich kann auch hingucken. Und das, was ich vorhin gesagt habe, in dem Umfeld, in dem ich aufgewachsen bin, in dieser Patchwork-Familie, die ein unglaublich fruchtbarer Boden war für mein Leben, musste ich mich einfach auch Dingen stellen, zu sagen, es ist leider, gab leider auch einiges, was wirklich nicht gut gelaufen ist. Mhm. Was sicherlich nicht so beabsichtigt war, aber was nicht gut gelaufen ist. Und das war an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich gucke jetzt mir mein Leben an, gab es so einen Moment, wo ich gesagt habe, für mich sind 25 Jahre meines Lebens wie ein Kartenhaus zusammengefallen. Wo ich gesagt habe, ich weiß gerade nicht mehr, was ernst gemeint war. Ich weiß gerade nicht mehr, was überhaupt gestimmt hat, was ehrlich war. Und Ehrlichkeit ist für mich ein sehr, sehr hoher Wert. Und das war eine Geschichte, wo ich gemerkt habe, da bin ich schon hart aufgeschlagen.
Okay. Hast du dir Hilfe gesucht oder hast du es alleine gemacht?
Ich habe es tatsächlich alleine gemacht. Ich finde es aber wichtig, dass man darüber spricht. Und ich habe lustigerweise, ich weiß nicht, ob dir das auch so geht. Es gibt ganz häufig die Momente, wenn etwas Thema in deinem Leben ist, bekommst du es als Produktion vorgesetzt. Ich habe das so oft schon erlebt. Und ich habe dann Anfang letzten Jahres eine Serie gemacht. Übrigens, mega spannendes Projekt. Wir haben nämlich die englische Fassung von einer deutschen Serie gemacht. Und ich habe Nora Tschirner ins Englische synchronisiert. Und zwar hat sie eine mittelgradige Depression gespielt. The Mopes. Super Serie, okay. Mega Serie. Und ich finde das lief auf
okay, cool,
Join oder Sky, glaube ich.
Ah, okay.
Super Serie. Und dieses Ding zu sagen, es ist überhaupt nicht schlimm, sich Hilfe zu suchen und zu reden. Ich habe gute Freunde, ich habe mit meiner Mama, ich habe tatsächlich dann einfach den Dialog zu den Menschen gesucht, die es betrifft. Mhm. Und ich war schon an dem Punkt zu sagen, so jetzt geht's nicht mehr, ich suche mir was und habe da aber über die Plattform, über die ich jetzt auch die Coaching-Ausbildung mache, tatsächlich eine Hilfe gefunden, mit der ich sehr gut zurechtgekommen bin. Mhm. Ich finde aber das, was Nora Tschirner zum Beispiel, und ich mochte sie früher als Schauspielerin gar nicht mal so, also ich war kein großer Fan von ihr, aber ich habe sie auch in dem, wie sie diese Serie gemacht hat und wie sie mit dem Thema umgeht, muss ich sagen, tiefen Respekt auch vor dem, wie sie ihr Leben in Gemeinschaft und sowas lebt. Ganz großartig zu sagen, es ist nichts verkehrt mit dir und du kannst dir Hilfe holen. Und es ist wichtig, weil wir nicht dafür gemacht sind, alles allein zu machen. Wir sind soziale Wesen und wir brauchen einander.
Und genauso wie wir uns Schauspieler holen, also Profis holen, um einen Film oder eine Serie möglichst gut darzustellen und eine größtmögliche Illusion zu erreichen oder herzustellen, genauso gibt es halt für andere, für jeden Bereich im Leben. Wenn du essen gehen willst, dann gehst du ja auch in ein Restaurant, wo halt ein Profikoch ist.
Ja.
Im besten Fall wirklich ein guter. Und wenn du einen Schnupfen hast, gehst du halt zum Arzt.
Genau, also auf der körperlichen, auf der körperlichen Ebene tun wir das. Wenn wir irgendein Problem haben körperlich, gehen wir zu jemandem. Und wenn wir seelisch ein Problem haben, dass das mittlerweile viel gesellschaftsfähiger wird, finde ich total super.
Absolut. Ja. Ja. Und da gibt es halt für jeden Bereich einen Profi.
Genau.
Und ja, klar, es heißt ja nicht immer gleich, dass man in eine psychiatrische Anstalt gelangt, sondern
das heißt
einfach nur, dass man sich mal mit sich selbst auseinandersetzt.
Richtig.
Und da ist jemand hinter dir oder neben dir oder vor dir, der sagt, überlegen Sie doch mal so und überlegen Sie doch mal so. Und
genau, einfach einen anderen einen Perspektivwechsel von jemandem zu haben, weil man ja ganz häufig, wenn man in einem Problem drin ist, so in seiner Bubble plötzlich steckt und sich im Kreis dreht und dann jemanden zu haben, der von außen drauf guckt und sagt, ja, aber guckst du mal von der Seite an oder guckst du mal von der Seite an.
Gab es neulich auch einen total tollen Beitrag von, ich glaube, Thorsten Sträter und Kurt Krömer, die sich unterhalten haben in der Sendung von Kurt Krömer und die sich beide gegenseitig von ihren depressiven Phasen und wirklich starken Depressionen erzählt haben.
Ja.
Wo man auch sagt, Mensch, die beiden, die sind doch immer so lustig und die haben doch immer so tolle Sachen zu erzählen.
Das ist
und so
ja witzig. Das
ist ja oftmals genau andersrum, ja. sodass du sagst, jemand, der halt meistens gut drauf ist oder halt immer fröhlich ist und so, da ist ja oftmals dann noch mehr dahinter. Muss nicht, kann aber sein. Und es lohnt sich da teilweise mal hinzugucken, mal nachzufragen und vielleicht auch zu helfen. Ja.
Aber was du zum Beispiel sagst, weil die andere Zeit, also diese es war kein Bruch mit meiner Familie, also, aber als ich hergekommen bin, war das schon für mich ein krasser Schritt. Da war es aber zum Beispiel so, dass ich bei zwei meiner besten Freunde, dass ich denen so unendlich dankbar dafür war und bin, dass ich bei denen das zum Beispiel einfach hinter mir lassen konnte, dass die mir die Möglichkeit gegeben haben, frei hier anzukommen. Aber ich habe das eine Zeit lang überhaupt nicht thematisiert, weil sie mir einen Raum gegeben haben, den ich so gebraucht habe, um zu sagen, das ganze Drama, was in der Familie gelaufen ist, war nicht existent. Und ich konnte ankommen, ich konnte durchatmen, ich konnte in Ruhe irgendwie mir hier mein Leben aufbauen und so dieses zu sagen, nicht Dinge verdrängen, aber manchmal Dinge ausblenden, um im Endeffekt handlungsfähig zu bleiben. Mhm. Weil wenn ich nur in dem Drama drin bleibe, dann kann ich mich irgendwann nicht mehr bewegen. Mhm. Und wie gesagt, die haben das war für mich tatsächlich essentiell, als ich hier angekommen bin. Übrigens Dirk Stolberg, Michael Ernst.
Grüße gehen raus.
Ganz liebe Grüße.
Tolle Kollegen.
Die mich auch vom ersten Tag an so unglaublich herzlich aufgenommen haben und so tolle Menschen und so liebe, liebe, liebe Freunde sind, die mir tatsächlich da ganz, ganz viel geholfen haben.
Cool.
Gerade im Nicht-Thematisieren. Mhm. Das kam dann später. Aber wenn man so in so einem Ding drin steckt, ist es manchmal wirklich wichtig zu sagen, du hast so eine kleine Insel, wo das andere gerade nicht vorkommt.
Sind ja auch beide sehr liebe, herzliche Menschen.
Ja, sehr empathisch.
Ja.
Ja, ganz wichtig.
Ja.
Ja, ist so schön, dass man merkt auch, es gibt hier auch...
haben auch eine wunderbare App. Da können wir auch mal Werbung machen.
Da können wir Werbung machen.
Natürlich.
Ja, ich mache ja die Tutorials.
Stimmt. wobei das die App natürlich eher für die Kollegen
die
interessant
ist.
Das ist wirklich eine interne App, um
rein branchenintern
Gagen zu verwalten beziehungsweise Buchhaltungshilfen zu haben für jeden, der
nicht in
der
Branche ist. Letztens haben wir Werbung für Verpackungsmaschinen haben
stimmt.
wir
gemacht.
Das stimmt.
Wie heißt nochmal die Firma?
Innovac.
Innovac. Genau. Innovac.
Ja. Ich glaube, das kam auch.
Die Synchron-App.
Das kam auch sehr gut
und
an.
Die Synchron-App.
Sprichst du mal ein, bitte, hier die Synchron-App?
Du nötigst unseren Gasten wieder.
Ist ja für einen guten Zweck, ist ja für Dirk und Michi.
Ja, gut,
Synchron-App, einfach erstaunlich effizient. Das Coole ist, du hast hier den Aufkleber hier hängen, ich kann es sogar ablesen. Nein, ich bin ein großer, großer, großer Fan und nicht nur, weil Dirk sie entwickelt hat, sondern weil sie tatsächlich meinen Alltag, meinen buchhalterischen Alltag sehr erleichtert.
Ja, der bei uns ja weiß Gott
hat. Was Vernünftiges, was die da halt
sehr vernünftig.
Absolut aus dem Boden gestampft haben.
Und wie gesagt, ich bin auch, als Dirk das dann angesprochen hat, beziehungsweise wir da drauf kamen zu sagen, wir machen visuell, also wirklich Tutorials mit, wir erklären euch die Synchron-App, war ich sofort, wie gesagt, natürlich, unbedingt, mache ich hier.
Ja, klar.
Helfen, wo es nur geht.
klar. Ja. Sag mal, gibt es gerade was von dir auf einschlägigen Streaming-Portalen oder im Fernsehen oder im Kino, wo man sagen, jetzt schon verraten könnte oder sagen könnte, guck mal, das ist jetzt gerade von mir aktuell und zu hören und das ist eine ganz schöne Produktion?
Das ist ja immer meine größte Angstfrage, wenn Leute kommen, ja. Was sprichst du denn so?
Ja, klar, furchtbar. Ich gebe dir die Website, da kannst du nachgucken. Synchronkartei.de.
Ach so. Richtig. Geht doch auf synchronkartei.de, ist auch immer meine Antwort. Aktuell ist es halt beendet, aber ich war bei Haus des Geldes dabei.
Oh, cool.
Ja. Und das war ja auch so eine Produktion, die, als wir angefangen haben, damals noch gar nicht diesen Hype erlebt hatte. Das kam dann so, es kam auch für die Produktion selber ja erst ein bisschen später. Die erste Staffel war ja auch in Spanien überhaupt nicht erfolgreich. Mhm. Ich habe vergessen, es gibt eine super Doku auf Netflix auch dazu, wo die auch erzählen, so die erste ist im Endeffekt so, ja, lief halt nicht erfolgreich. Und ich habe vergessen, was passiert ist, dass plötzlich diese Zahlen durch die Decke geschossen sind und Netflix dann kam. Und wir haben von der Synchro, sind wir noch eingestiegen, da war das so, ja, war noch nicht absehbar, dass das dieser Knaller wird, der es dann geworden ist. Und dann sind wir so ein bisschen mit dem Ganzen gewachsen. Eine coole Produktion, die wirklich auch Spaß gemacht hat. Mhm. Ja.
Ja.
Und ansonsten, was ich, weil ich habe mir, wie gesagt, fürs letzte Mal eine kleine Liste gemacht mit so Sachen, weil das ja immer sowas ist, so. Nine Perfect Strangers auf Amazon läuft es.
Okay.
Ist eine sehr coole Serie mit Nicole Kidman. Ist sehr kammerspielmäßig, weil es wirklich eine tolle Cast von, ich glaube, so 10 Leute oder sowas. Spannend, hat super Spaß gemacht.
Lohnt sich reinzugucken,
unbedingt.
Nine Perfect Strangers.
Okay. Basti Sierich hatte die Serie auch letztens mir empfohlen.
Genau. Ja.
Wo er auch, glaube ich,
mit. Genau, also die anderen, es ist so ein sanatoriumsartiger Location. Und Basti und ich sind quasi die beiden, die rechte und die linke Hand im Grunde von Nicole Kidman, ja.
Okay.
Was spannende Serie.
Was gibt es noch auf der Liste?
Auf der Liste? Wir haben, als jetzt Lockdown kam und viele Kollegen ja sagten, oh, wenn nicht gedreht wird, dann haben wir nichts mehr zu tun und sowas. War es ja so lustig, dass so viele Produktionen, wo ich noch sagte, ey, es ist so viel produziert worden die letzten Jahre, bevor wir arbeitslos werden, gibt es da, glaube ich, noch einiges in den Schubladen. Ich habe da eine Serie gemacht, die tatsächlich 14 Jahre alt ist, wo aktuell die 14. Staffel gedreht wird und wir mit der ersten angefangen haben, Murdoch Mysteries, in diesem ganzen großen Feld der Crime-Serien tatsächlich spannend, weil das so um die Jahrhundertwende, die letzte, also 19. und 20. Jahrhundert spielt und so ganz viele literarische Figuren, Innovationen wie Tesla, wie Röntgenstrahlen und sowas aufkommen und das so eine ganz charmant gemachte kanadische Serie ist, die beliebteste Serie, glaube ich, in Kanada ist oder mit einer der beliebtesten und nie nach Deutschland gekommen ist und wir die jetzt irgendwie erst machen, was ich irgendwie auch spannend finde.
Läuft wo?
Auf ZDF teilweise und auf Amazon, wie heißt das, was man dann zahlen Prime. Muss? Amazon da gibt es ja noch diese Unter... also Amazon Prime kannst du alles gucken und dann gibt es noch so diese
Bezahlung. Amazon heißt die Plattform, nicht Amazon.
Ehrlich?
Amazon. Ja. Ich bin ja eigentlich kein Freund
von. Und nicht Amazon?
Amazon.
Amazon.
Amazon Grayson.
Ja. Nicht so
Amazon. Okay, nein, auf Amazon.
Guckt euch die Werbung an und da wird dann Amazon gesagt.
Okay. Um diese Werbung Plattform gar nicht weiter zu promoten. Ich habe noch eine Serie gemacht, die heißt Inside Job. Und weil du gerade sagtest, ich bin so ein fröhlicher, freundlicher Mensch.
Ja.
Ich durfte viel fluchen. Ich habe viele Dinge gesagt, die ich im Privaten nicht sagen würde.
Inside Job, gut.
Ja. Ja.
Auch gemerkt.
Zeichentrick, ja.
Cool. Aber für Erwachsene, oder wie?
Ja. Okay. Ja, also die ist cool. Also was ich ja mag, wenn wir arbeiten und sprechen, du hast Zeit, dadurch, dass der Film so zerteilt wird, ganz viele Details wahrzunehmen.
Mhm.
Und ich weiß gar nicht mehr, wann ich mir das angefangen habe, das anzugewöhnen. Ich liebe es, das im Bild zu gucken, was noch so im Hintergrund passiert, was dir, wenn du den normal guckst, einfach entgeht. Und ich finde das großartig. Die ist sehr intelligent. Also da sind viele Dinge drin, viele Kleinigkeiten, die toll sind.
Wenn das mit Liebe gemacht ist, dann kann man bei vielen Produktionen wirklich ganz, ganz viel entdecken, was so im Hintergrund passiert. Ja. Toll. Cool. Sag mal, und jetzt so für dieses Jahr, ging das Jahr bei dir gut los, entspannt, gut reingekommen? Oder?
Ja, gleich am 3. gearbeitet.
Ja, volle Kanne, bam.
Wobei ich sagen muss, dass so der Ausklang des letzten Jahres für mich sehr entspannt war.
Schön.
Also ich habe auch da gar nichts dagegen gemacht. Also es gibt ja immer so, wenn du plötzlich merkst, Produktionen laufen aus, es ist plötzlich weniger zu tun, nicht so viele Optionen, kann man da ja entgegenwirken.
Ja.
Ich habe aber meiner Disponentin gar nichts weiter gesagt. Habe gesagt, oh, lass mal, weil tatsächlich muss ich sagen, ist diese ganzen 2 Jahre, es ist super für mich gelaufen. Ich war gar nicht so böse drum, dass irgendwie so die letzten 3, 3,5 Monate des letzten Jahres ein bisschen gemäßigter waren.
Ist ja auch schön, da mal ein bisschen atmen zu können und ein bisschen Luft holen zu können.
Ja,
neben dem ganzen Daily Hustle, den wir hier so betreiben, mit dem Hin und Her. Cool.
Genau. Und von daher, ist es gut losgelaufen. Ich mache zum Beispiel, du hast mich das letzte Mal danach gefragt, ob ich Podcast mache. Ich habe gesagt, nein. Stimmt nicht ganz, weil ich für Podimo einen True-Crime-Podcast einspreche. Aber es ist nicht meiner. Also da gibt es eine, ich glaube, dänische Vorlage zu.
Ja.
Echte Kriminalfälle aus dem skandinavischen Bereich. Und damit fing im Endeffekt auch im Großen so mein Jahr an, weil wir jetzt erstmal schön 15 Folgen gerade aufnehmen.
Wie heißt der Podcast?
Morden im Norden.
Morden im Norden, ist ja leicht zu merken, super. Okay.
Ja.
Cool, auch da Grüße gehen raus, wir werden mal einen Link reinpacken.
Ja.
Weil die True-Crime-Podcasts gehen ja auch momentan wirklich richtig gut und sind ja sehr gefragt. Ja. Erstaunlicherweise. Aber ist gern gehört.
Wir könnten ja eine Rubrik
in unserem
Podcast True Crime Geschichten der Synchronsprecher. wie hat man Kaugummis aus dem Kioskladen geklaut?
Automaten gezogen. Hast du mal was geklaut?
Wahrscheinlich verrät ihn die lange Pause. Boah. Also bestimmt irgendwie mal so was Kleines.
Als Kind?
So einfach so, um mal den Nervenkitzel, ist aber bestimmt nichts Schlimmes. Ich war eine sehr gute Mathe-Schülerin. Ich war in Mathe, also ist mir leicht gefallen einfach. Und ich habe, und ich glaube, das ist das einprägsamste Erlebnis meiner Schulzeit, in der 6. Klasse bei einer Aufgabe, für die ich es wirklich nicht gebraucht hätte. Ich hatte damals so einen coolen Taschenrechner von meinem Papa, der sah aus, damals waren noch D-Marks-Zeiten, sah aus wie 100-Euro-Scheine, den konnte man so zusammenklappen, da war aber ein Taschenrechner an der Seite. Ich habe Taschenrechner benutzt. Wie gesagt, ich hätte ihn nicht gebraucht.
Naja.
Ich bin erwischt worden. 6.
Scheiße.
Und ich war eine einsame Schülerin. Ich habe es meinem Papa nicht gesagt. Es ist auch tatsächlich im Zeugnis, obwohl es eine von 5 Schulaufgaben im Jahr war, nicht aufgefallen. Weil ich tatsächlich, dadurch, dass ich ansonsten so gut war, ist das nicht zu Buche geschlagen.
Kompensiert.
Gerade nochmal den Tod von der Schule.
Aber das war so, das war das Schlimmste für mich. In Mathe.
Das glaube ich dir. Was erwartet uns dieses Jahr noch von dir? Großartiges hoffentlich.
Das ist eine gute Frage. Ich habe keine Ahnung. Mhm. Ich lasse mich ein bisschen überraschen. Es steht jetzt, weiß ich gar nicht so genau.
Nichts aus dem Hause Marvel oder.
Na, wenn
das darf ich doch nicht sagen. Also, du hast was angesprochen, wo ich vielleicht dann irgendwann bald mal zu sagen dürfte, vielleicht.
Okay.
Das cool. von dem Film, der neulich im Fernsehen lief.
Ja, vielleicht.
Wobei,
aber
zu der Rolle, das war cool, weil das Casting, also wer Thor gesehen hat, ich glaube, es ist die erste Szene, wo Valkyrie auftritt, wo sie sturzbetrunken da aus ihrem Schiff rauskommt und erstmal runterfällt.
Szene, alle wegballert. Danach,
und dann aber runterfällt.
Genau. Und dann irgendwie sturzbetrunken da von der Rampe runterfällt in den Müll.
Da war ich im Casting und habe diese Szene, also diese Szene und die nachher, wo sie sagt, wie ist es? Irgendwie geht es darum, dass er so viel Zeit haben will, bis sie die Flasche ausgetrunken hat. Und sie setzt diese riesengroße Flasche Alkohol an und kippt die nach einem runter. Das waren die 2 Casting-Szenen. Und ich habe gesagt, ich habe das so gefeiert. Fand das so großartig. Und ich war kein Marvel-Fan. Hat mich nie interessiert. Ich kann gar nicht sagen, ich war kein Fan, weil ich nie was geguckt habe. und durfte den dann zum Beispiel auch vorher bei der FFS im kleinen Vorführraum sehen, ja, und fand das so großartig, weil das einfach mit so viel Witz, ich fand diese ganzen Superheldengeschichten waren so, oh, interessiert ja mich jetzt nicht. Ich fand das so cool gemacht und die Rolle war so großartig.
Ich glaube auch diese ganzen Comedy-Elemente sind ja wirklich auch ein großer Teil dessen, weshalb die Leute diese Filme so mögen, einfach weil, ja, es so gut gebrochen wird und
ich
halt glaub, nicht
das
nur
ich jetzt erst.
Nicht nur so straight von wegen ich bin Superheld, sondern immer wieder so eine Sachen dazwischen kommen. Das, ja, ist schön zu sehen. Ja, toll. Marieke, meine Liebe, die Zeit ist schon wieder weit vorangeschritten und ich glaube, ich werde jetzt zum, ich ja nicht, ich jetzt zum ersten Mal, letztes Mal hast du es ja gemacht, aber ich werde diese Folge jetzt zu Ende bringen. Wir hoffen natürlich, dass wir noch ganz viel von dir hören werden,
ja,
und ich bin mir sicher, dass wir das werden und auch die Fans, und ich drücke dir die Daumen, dass dieses Jahr ein wundervolles Jahr wird, ein,
ja,
schönes, ein großartiges Jahr.
Da bin ich mir sicher.
Mit der richtigen Menge an Arbeit, nicht zu viel, nicht zu wenig, genug Zeit zum Atmen und dann trotzdem schöne Produktionen,
ja,
zu denen man mit Kraft und Spaß und Freude gehen kann und die, ja, stimmen und bewältigen kann.
Auf jeden Fall.
Und auch, dass es im Privaten bei dir einfach gut läuft, dass du alles das kriegst, was du dir wünschst, hoffentlich.
Ja. Ich habe sehr gute Freunde an meiner Seite, da bin ich zuversichtlich.
Gut, schön. Das ist schon mal ein Baustein, ja, des Ganzen, der sehr wichtig ist.
Ja.
Und damit kann ich eigentlich nur sagen, Marieke, danke, dass du bei uns warst zum zweiten Mal.
Genau.
Und danke, dass ich dich diesmal interviewen durfte.
Moment!
Es war mir eine große, große Freude, nochmal zu kommen. Und
schön,
die Zeit ist vergangen wie im Flug.
Absolut, das ging, ja, mir genauso. Marieke, abermals Dankeschön.
Vielen lieben Dank euch.
Und danke. Wer weiß, wann wir uns hier oder auch im vorm Mikro wieder treffen.
Ja.
Ich hoffe ja, dass wir, ich glaube, viele Kollegen haben ja noch so viel mehr zu erzählen. Auch du hast wahrscheinlich, ja, noch so viel mehr. Die Zeit ist halt immer so begrenzt. Und so wie schon mal am Anfang, wie wir entspannt in diese Folge gestartet sind, wenn wir uns das nächste Mal hier treffen, dann wird es noch mal entspannter.
Ja.
Und dann erzählst
dann kommen
du
wir die richtig tiefen
den,
Themen.
Den Rest, den wir noch wissen wollen von dir und unsere Fans. Und von deinen Fans, von dir wissen,
ja,
wollen. Okay.
Wunderbar. Dann, ja, nochmals danke, dass du uns zum zweiten, ja, Mal, ja, beehrt hast hier. Und
in diesem, ja, Sinne.
Danke, dass ihr mich noch mal wiederkommen lassen habt.
Nicht zum letzten Mal.
Yay.
In diesem Sinne, mich, auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Das war Die Stimme dahinter.
Die Stimme dahinter.
Moderiert von Fabian Oskar Wien. Produziert von Effendi Audio Solutions.